Fritz. Podcast.
Hendrik Schröder.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Blue Moon Global. Gab es eine Weile nicht hier bei Fritz und auch anderswo nicht. Blue Moon Global bedeutet, ich lade alle von euch ein, die jetzt gerade im Ausland sind. Egal wo, egal in welchem Ausland, ob im europäischen Ausland, im benachbarten Ausland, ob ganz weit weg. Ich lade alle von euch ein, die jetzt gerade im Ausland sind, mich anzurufen, um mir davon zu erzählen, warum ihr da seid, wo ihr seid und was ihr da macht und wie ihr es da so findet. Von mir aus können wir übers Wetter, übers Essen, über Klischees, über Befindlichkeiten reden. Mein Anspruch ist einfach, mit möglichst vielen von euch ins Gespräch zu kommen, die jetzt gerade nicht in Deutschland sind und die sich vielleicht Fritz mitgenommen haben, um so ein kleines Stückchen Heimat noch zu haben oder das gerade zufällig eingeschaltet haben, das Programm oder so. Also wählt die 0049 für Deutschland, 331 70 97 110. 0049 331 70 97 110. Landet ihr bei meinem Redakteur bei Golo vor der Studioscheibe, der euch dann sehr, sehr gerne auch zurückruft, so dass ansonsten für euch mit Kosten verbunden ist. Und wenn ihr gar nicht raustelefonieren könnt oder wollt und mir glaubt, und das zu Recht, dass ich eure Telefonnummer vertraulich behandle, dann schickt sie mir an hendrik.schröder@fritz.de, hendrik.schröder@fritz.de, und dann rufen wir euch an. 0049 331 70 97 110. Blue Moon Global heute auf Fritz. Wo seid ihr gerade im Ausland und was macht ihr da? Frank Turner mit The Road gehört im Blue Moon Global, zu dem ich alle von euch einlade, die Fritz jetzt gerade im Ausland hören, die jetzt gerade im Ausland sind, egal wo im Ausland. 0049 für Deutschland, 331 für Potsdam, 70 97 110. 0 für Fritz, 0049 331 70 97 110. Erzählt mir, wo ihr gerade seid und was ihr da macht, warum ihr da seid, wie es da ist, und helft mit, dass wir gemeinsam möglichst viele verschiedene Flecken dieser Erde besuchen heute, zumindest telefonisch in diesem Blue Moon Global. 0049 331 70 97 110 oder aber schickt mir eure Nummer an hendrik.schröder@fritz.de. Hallo Lena.
Hallo, schöne Grüße aus dem sonnigen Kalifornien.
Wie spät ist es gerade in Kalifornien?
Bei mir ist es 5:01 nachmittags.
5:01 mittags.
Sozusagen.
Wo bist du in Kalifornien?
Ich bin in Long Beach, das ist so eine Stunde von L.A. entfernt.
Oh, Long Beach kenne ich nur von so Surfermucke, von so Surfpunk-Bands.
Naja,
und so.
Mit Surfen ist hier nicht so viel, hier ist so Industrie, also Wellen haben wir nicht, weil ganz viele Ölbohrinseln hier an der Küste sind, aber... Huntington Beach ist gleich nebenan und da ist ganz viel Surf.
Oder verwechsel ich das? Es gibt sogar so ein Plattenlabel, das heißt Long Beach Records, die so ein Surfpunk-Sound teilweise rausbringen.
Also so eine coolen Sachen habe ich in dieser Stadt noch nicht erlebt.
Warum bist du genau da?
Ich wollte ein Auslandssemester machen in Kalifornien und ich wollte am Meer sein. Und dann war die Uni hier in Long Beach, hat sich da angeboten.
Okay, aber die Stadt ist nicht so schön und das Umfeld, oder?
Nee, na, die Stadt ist ganz industriell. Also hier ist halt überall Ölbohren angesagt und daher ist es relativ dreckig und sehr groß auch. Aber das Meer ist ganz schön. Man kann nicht drin baden, aber man kann schön dran spazieren gehen. Und nachts leuchten die Ölbohrinseln ganz schön.
Und das ist eine Stunde, was, südlich von L.A.? Oder nördlich?
Ja, südlich. Okay. Zur Küste hin, genau. Also, genau.
Ich habe heute irgendwo gelesen, in irgendeinem Beitrag, dass es in San Francisco öfter mal regnet. Also relativ häufig sogar. War ich ganz erstaunt.
Kann ich nicht beurteilen. San Francisco ist ja auch nochmal 6 Stunden weit weg, aber hier regnet es auch relativ oft. Also dafür, dass es hier nie regnen sollte, habe ich seit Januar irgendwie schon 6 Regentage gehabt. Das habe ich mir so nicht vorgestellt.
Okay, wenn man das hier mal auf der Karte anschaut im Internet, dann sieht es so aus, als sei Long Beach so eine Art Vorort eigentlich noch fast von L.A.
Ja, ich glaube, es gehört zu Los Angeles County auch noch. Also zum Flughafen fahre ich mit dem Auto eine halbe Stunde, aber in die Hollywood Hills eine Stunde.
Und fährst du da oft hin? In die Hollywood Hills und auch sonst nach Los Angeles?
Ja, in die Hollywood Hills, was man da halt so macht. L.A. ist ganz, ganz hässlich. Also so, wenn ich Besuch aus Deutschland habe, dann machen wir viel Sightseeing oder mal in den Club. Aber meistens sind wir hier so in der Strandgegend, weil L.A. ist nicht so schön.
Ah ja, aber so legendär, ne? Oder? Es ist so viele Sachen, die man kennt, blitzen da irgendwie an jeder Ecke. Also die man aus dem Fernsehen kennt oder von der Musik oder so.
Ja, ja, das ist auch wenn man hier in die Filmstudios fährt und man hat alles irgendwie schon mal gesehen. Außer, dass es halt im Fernsehen alles viel schöner aussieht, als es dann in Wahrheit wirklich ist.
Und wie muss man sich das Leben in Long Beach vorstellen? Also abgesehen davon, dass viel nach Öl gebohrt wird und die Stadt eher hässlich ist, ist das auch so alles groß und es wird nur Auto gefahren? Oder gibt es da auch so irgendwie ein bisschen alternativere Fleckchen? Oder wie ist das da?
Also ich wohne zusammen mit drei Deutschen und wir sind immer die einzigen, die hier auf dem Bürgersteig laufen. Der Rest sitzt wirklich kontinuierlich im Auto. Dann gibt es eine Straße, die ist wirklich wie so eine amerikanische Straße halt ist. Überall Schilder und alles ganz heimisch. Dann gibt es viel Elend, also gibt es halt viele Penner irgendwie, die unter den Brücken schlafen, weil man ja das ganze Jahr draußen sein kann. Aber ich würde schon sagen, dass die Lebensqualität hier höher ist, schon allein durch das Wetter. Also ich gucke gerade aus dem Fenster, sehe den Pazifik und davor ein paar Bananenpflanzen und das ist schon ganz schön.
Okay, wenn da natürlich 8 Ölbohrinseln vorstehen vor der Aussicht, nützt einem das auch nichts, aber ganz so dramatisch ist es dann nicht.
Ich gucke zwischendurch.
Also das heißt, also man kann sich das schon typisch amerikanisch vorstellen, klassisch amerikanisch Long Beach.
Ja, ja, ganz alles auf Konsum ausgerichtet und das ist schon, aber es ist schön, für eine Zeit. Aber ich freue mich auch schon wieder auf Deutschland.
Was studierst du da?
Ich studiere Marketing.
Marketing, okay. Also und war diese diese Uni dann auch besonders attraktiv für dich oder sollte es einfach irgendwie USA sein?
Das sollte irgendwie USA sein, Kalifornien und am Strand und dann war die halt von den Kosten noch relativ gering. Also es sind halt, die UCLA wäre halt meine erste Wahl gewesen, aber das war glaube ich doppelt so viel und dann habe ich gesagt, dann gehe ich halt nach Long Beach.
Wie viel Geld muss man haben, wenn man sich so einen Traum erfüllen möchte?
Viel Geld. Also das Semester kostet, nur die Studiengebühren sind 5.000 Euro und die Miete ist schon um ein Vielfaches teurer als in Berlin. Also ich zahle für ein Einzelzimmer irgendwie 600 Euro im Monat, aber ohne irgendwas drin. Also ich habe hier eine Matratze und einen Tisch und das war es dann auch schon. Aber ich wohne halt am Strand, da ist es halt auch noch teurer und die Lebenshaltungskosten sind auch teurer, also das Essen insbesondere. Wenn man Fastfood essen will, das ist billig, aber dann passe ich nicht mehr ins Flugzeug, wenn ich zurück will.
Ja. Obwohl da wahrscheinlich noch ein paar andere mitkommen, die auch nicht reinpassen und trotzdem fliegen.
Nee. Dicke gibt es ja auch ganz viele.
Richtiges Essen ist teuer, ja?
Ja, es gibt zum Beispiel, was ich total vermisse, so im Restaurant gekochte Kartoffeln. Die kennen Kartoffeln, aber die kennen es als Kartoffelpüree mit ganz viel Käse und ganz viel Sour Cream drin oder Pommes. Und das war's. So, aber normale Kartoffeln, ein gutes deutsches Essen wie Kartoffeln mit Quark, die kennen ja hier auch keinen Quark. Wenn du sagst, du willst Quark, dann kriegst du Königin Frischkäse.
Aber man geht ja auch nicht woanders hin, damit es da ist wie zu Hause. Ne? Aber nee, das klar, ist, dann voll, fällt einem auf, was alles so wirklich anders ist, wenn man mal länger da ist.
Ne? Richtig, richtig. Und die ganze Zeit Burger ist halt auch nicht gerade schön. Oder wenn man zum Beispiel Eier kauft, man weiß nicht, wo die herkommen und so. Da ist man aus Deutschland schon echt verwöhnt.
Beobachtest du das denn auch so in deinem Alltag, wie ich es jetzt zumindest manchmal in Zeitschriften und Zeitungen lese? Da habe ich immer das Gefühl, es gibt eine ganz große Schicht in den USA, die sich überhaupt nicht für ihre Ernährung interessieren und die auch zu dick sind und den ganzen Tag diesen Unsinn essen. Und dann gibt es eine kleine Elite an Gesundheitsbewussten, die aber noch viel wahnsinniger sind als die Gesundheitsbewussten bei uns und dann alles wirklich ganz streng und ganz richtig machen wollen.
Genau, also es gibt nichts dazwischen irgendwie, die sagen, ich versuche mich so ein bisschen gesund zu ernähren, sondern es gibt entweder die total organisch hier leben und nur vegan und nur Gutes und es gibt halt die ganz normalen Leute, also vor allem die Latinos, die essen halt extrem ungesund und eine Mitbewohnerin, die studiert Ernährungswissenschaften und die hat in ihrem Kurs jetzt gelernt, dass in Pommes versteckte Fette sind, also so, die haben halt überhaupt keine Ahnung von dem, was sie hier essen. Das ist schon krass. Versteckte Fette. Also die lernen hier, dass Pommes Fett sind, was ja eigentlich normal ist, weil die ja in Fett gebraten werden.
Okay, also eigentlich ein ganz normales Grundwissen oder was einem der gesunde Menschenverstand auch schon sagen könnte, wenn man diese Speise betrachtet. Warum sollte es unbedingt die USA sein?
Ich war hier letztes Jahr im Urlaub, also in Florida, und das hat mir so gut gefallen und ich wollte mal wissen, ob es dann wirklich so, wenn man hier ein bisschen lebt, ob das dann wirklich alles noch so toll ist oder ob es alles nur Urlaubsfeeling war und ich wollte halt einfach mal gucken, wie das so ist. Und es war alles nur Urlaubsfeeling. Ich möchte gerne wieder zurück.
Ach so, okay. Weil du klangst anfangs doch auch schon so, also realistisch, aber doch auch sehr vergnügt, dass du da bist, aber so dolle ist es nicht.
Also ich bin total dankbar, dass ich hier sein darf und dass ich das alles mal erleben darf, aber ich bin jetzt 4 Monate hier, 3 Monate hätten völlig gereicht. Jetzt zähle ich die Tage, bis es nach Hause geht.
Und wie lange ist es noch?
1,5 Monate.
Und was genau ist das, außer dem üblichen, dass man sich nach den schönen Sachen zu Hause sehnt, was sich da jetzt nicht so glücklich macht?
Die Leute sind halt anders. Also es ist halt schwer, hier Freundschaften zu knüpfen, weil in den ersten 2 Wochen in der Uni ist man sowas wie eine Attraktion, wie ein Exot und alle fragen dich und habt ihr dann überhaupt Elektrizität in Deutschland und so eine Sachen, und nach 2 Wochen interessiert sich aber kein Schwein mehr für die Leute. Und die sind halt sehr, sehr oberflächlich. Also so wie man das auch erzählt, so ist es halt auch wirklich. Also es gibt natürlich auch andere, aber die meisten sind wirklich oberflächlich und das anstrengt halt einfach.
Ach so, ist anstrengend. Ich dachte gerade, wenn man das so akzeptiert und hinnimmt, dass die Kultur da nun mal eher so oberflächlich ist nach unseren Maßstäben oder nach deinen Maßstäben, dann kann man ja vielleicht trotzdem eine gute, entspannte Zeit haben so mit den Leuten.
Ich habe hier eine super Zeit, aber es ist halt trotzdem, wenn dann, du lernst gerade jemanden kennen und hey, I love you und was weiß ich, honey, das ist halt, man weiß, dass es nicht ehrlich ist, aber die denken halt so, und das ist eine andere Denke, als ich habe, und das ist, für mich ist es ein bisschen anstrengend, halt einfach.
Okay, weil du so den verbindlichen Typus nicht so schnell rauskriegst aus dir.
Genau. Ja, dieses deutsche Denken halt irgendwie. Oder schon alleine Pünktlichkeit, das ist halt so. Das ist anders. Und da muss man sich erst dran gewöhnen. Manche können es eher weniger. Und dann will ich natürlich zurück zu meiner Familie. Also wenn man die so lange nicht sieht, hätte ich ja nicht gedacht, dass das so schlimm wird.
Gibt es eine Sache, die dich, obwohl du schon in Florida warst und wir alle ja dadurch, dass wir viel mit amerikanischer Kultur jeglicher Art konfrontiert sind, wir wissen irgendwie was von dem Land, wir haben ein Gefühl von dem Land, auch wenn wir noch nie da waren, gibt es trotzdem was, was ganz anders war, als du gedacht hättest?
Dieses Elend, also diese krasse Zweiklassengesellschaft. Die Leute, denen es, wenn du viel Geld hast, geht es dir gut, aber es gibt halt genauso viele, die ganz wenig Geld haben. Wenn ich morgens hier am Strand joggen gehe, dann rollen die Obdachlosen gerade ihre Schlafsäcke zusammen, und das alles so zu sehen jeden Tag, das ist irgendwie, das ist schon komisch.
Hättest du nicht erwartet, also das, in so einem wohlhabenden
Land? Nee, das müsste halt auch einfach, glaube ich, nicht sein, wenn die hier ein bisschen sich mal ordnen würden. Aber vielleicht ist das Land dafür auch einfach zu groß, um das richtig in den Griff zu kriegen. Und was ich ganz schlimm finde, ist, jede Party endet hier um Punkt 2. Da geht das Licht an. Das ist, als Berliner ist es ja natürlich eine Katastrophe. Und dass man kein Alkohol auf der Straße trinken kann. Also so ein gutes Wegbier ist hier nicht drin.
Okay, das ist aber in wirklich vielen Ländern so, dass das nicht drin ist, so ein Wegbier. Da sind wir sehr verwöhnt.
Ja, das kannte ich so nicht. Also das hat mich erschüttert. Also ich wusste das schon vorher, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die da so...
Dass man so sich auch dran hält dann, ja.
Ja, und die halten sich auch wirklich alle dran. Und so eine Bar, die um 2 Schluss macht, also wenn man hier zum Berliner Standard erst um 12 losgeht, hat man nicht so viel vom Abend.
Und wohin geht's für dich zurück? Wo wohnst du normalerweise?
Nach Neukölln.
Ah ja, okay. Und wo studierst du?
An der HTW.
Na, HTW, okay. Ich hatte mich gefragt, ob man nicht auch über irgendeine Art von Austauschprogramm oder überhaupt so ein Auslandsprogramm das machen kann, dass man nicht ganz so horrende Kosten hat, wie du die beschrieben
ja,
hast.
Ja, das kann man, aber meine Uni hatte, ich glaube, eine Partneruni in den USA, und das war in Pennsylvania, und das hat mich nicht so gereizt. Mhm. Und der Rest war eher so europäisch verteilt, und ich wollte halt nach Kalifornien.
Reden die Leute eigentlich so im universitären Umfeld derzeit über Politik, also auch über europäische Politik, Ukraine und den so einen drohenden, schärferen Konflikt mit Russland und so? Interessiert das die Leute da?
Also so meine Generation überhaupt nicht. Die sind völlig, völlig blauäugig, und wir haben ja zum Teil noch nicht mal Kalifornien verlassen, ein Großteil von denen. Die interessiert das überhaupt nicht, was da los ist. Also das ist schon extrem. Also die Leute, die ich kenne, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, um Gottes Willen.
Ja, ich meine, dass sie sich jetzt so im Allgemeinen oder so, dass man sich außerhalb von Europa nicht so mega für EU-Verschiebungen und Interessen und so interessiert. Okay, aber wenn es eben zu so einem Konflikt kommt, der ja wirklich so eine Verschärfung hat es ja seit 20 Jahren nicht gegeben oder noch länger, das erstaunt mich schon, dass das so gar kein Thema ist.
Hm? Nö, das interessiert die einfach nicht. Das ist nicht ihre Welt, und das interessiert die nicht.
Okay. Lena, danke für den Anruf.
Ja, vielen Dank. Schöne Grüße nach Deutschland und eine gute Nacht.
Bis bald dann in Neukölln.
Okay.
Ciao. Blue Moon Global heißt diese Sendung. Global bedeutet, ich möchte gerne mit euch, die ihr, wie die Lena, die uns aus Kalifornien angerufen hat, die ihr gerade im Ausland seid, mit euch möchte ich ins Gespräch kommen. Also die Berliner, die Brandenburger, alle, die uns sonst in Deutschland über Stream, wo auch immer hören, sind heute mal zum Zuhören verdammt. Denn ich möchte echt mit den Leuten sprechen, die gerade nicht in Deutschland sind, die ihr in irgendwelchen anderen Ländern gerade seid. Sei es, dass ihr im Urlaub seid, dass ihr ein Auslandssemester macht, dass ihr ein Au-pair-Jahr macht, dass ihr ausgewandert seid, dass ihr gerade eine Weltreise macht oder so. Ganz egal, was ihr treibt, ich möchte wissen, was ihr da treibt und warum, in welchen Ländern ihr euch rumtreibt. 00493317097110 oder aber ihr schickt mir eure Nummer an meine E-Mail-Adresse beim RBB an hendrik.schröder@fritz.de. Wird vertraulich behandelt, das Ganze, und wir rufen euch dann zurück. Linus ruft uns aus England an. Hallo, lieber Linus.
Ja, hallo. Ich befinde mich momentan in England, in Gloucester. Sagt ihr das was?
Gloucester?
Ja. Yeah.
Nee, sagt mir gar nichts.
Das ist...
Wo ist das? Ich mache aber gleich natürlich die Karte auf. Erzähl mal, wo.
Ist östlich von Cardiff, nördlich von Bristol, westlich von Oxford und südlich von Birmingham. Also an der walisischen Grenze zu England.
Da ist Bristol. Ach so, Cardiff... Warte, ich gucke gerade, Cardiff, Swansea, Newport. Wo muss ich hin? Nördlich von Cardiff?
Nee, östlich von Cardiff.
Östlich. Was? Wie hieß das nochmal?
Gloucester.
Gloucester.
Ja.
Wieso finde ich das denn nicht?
Gloucester.
Ach so, Gloucester. So wird das geschrieben, ja?
Ja.
Okay, ja doch, habe ich. Neben Cheltenham.
Ja, neben dem GCHQ.
Wie lange bist du schon da?
Ich bin jetzt hier seit Ende August.
Seit Ende August? Okay. Also das heißt ja. Für ein ganzes Schuljahr da insgesamt?
Fast ein ganzes Schuljahr. Also nicht die Prüfung, aber sonst ja.
Und weil deine Schule eine Patenschaft hat mit dieser Schule oder eine Freundschaft? Oder
das ist jetzt nicht von der Schule aus, das ist mit einer Organisation. Und da kann man sich halt bewerben und dann einen ganzen Auslands- oder ein Jahr machen oder ein halbes Jahr oder ein Term oder zwei Terms, ja.
Muss die Schule, deine Heimatschule, muss die das erlauben oder haben die dann nichts mitzureden?
Die müssen mich halt dann für das Jahr beurlauben quasi.
Und aber machen die das per se oder kommt es da auch auf die Leistung an oder wie ist das?
Ich weiß nicht, aber ich glaube schon, dass sie das per se machen, weil es verbessert quasi jetzt eigentlich nur meine Englischkenntnisse und für sie hat es kaum Auswirkungen. Außer, dass ich halt nicht da bin.
Ja. Ja, man könnte ja argumentieren, jetzt aus so einer Schulperspektive mit Schulpflicht und so, und da muss man davon, obwohl, solange du in einem anderen EU-Land beschult wirst, ist das ja auch völlig egal, ne?
Ich glaube, ich bin auch, also ich habe die 10. Klasse schon abgeschlossen in Deutschland und setze jetzt nur halt die 11. Klasse ein Jahr aus und mache die dann nochmal.
Ah, okay. Und wie hast du das Gefühl, sind deine neuen Leute in England vom Lernniveau her, bist du denen voraus oder eher hinten dran?
Ich habe das Gefühl, ich bin ihnen irgendwie, was Grundkenntnisse angeht, voraus, aber ansonsten ist es hier so, man hat ab der 11. Klasse, ab der 12. Klasse nur noch 3 bzw. 4 Schulfächer und da sind die halt einem schon voraus, weil die haben 2 Stunden Unterricht für ein Fach dann am Tag und das, ja, da spezialisieren die sich auch auf die 3 bzw. 4 Fächer.
Wie, ach, insgesamt, mehr Fächer hat man gar nicht mehr.
Nee, also die machen, und die können dann auch nur das studieren, was sie halt im Abitur hatten.
Ach, das ist ja verrückt. Das heißt also, dass man dann auch jedes Fach fast jeden Tag hat?
Ja, jeden Tag, beziehungsweise 2-mal am Tag.
Ja. Das ist ja interessant. So früh wird sich spezialisiert, ab der 11. Klasse schon.
Also ab der 12. Klasse, die bei uns die 11. wäre.
Ja, okay. Und findest du das sinnvoll jetzt so nach deinen Erfahrungen?
Ich würde es nicht machen, aber die Leute hier finden es halt alle sinnvoll, aber ich könnte mich so früh auch noch nicht festlegen und dann, ich habe halt lieber irgendwie die Möglichkeit, mich so spät wie es geht zu entscheiden. Das finde ich irgendwie entspannter.
Hast du denn dieses Gloucester, was ja nun nicht gerade weltbekannt ist, sage ich mal, als Örtlichkeit, ganz bewusst ausgesucht oder haben sie dich da genommen oder hat sich dein
Ich habe mir eigentlich die Gegend Liverpool gewünscht, aber es gab da halt keine Familie und dann bin ich nach Gloucester verlegt worden.
Verlegt. Und da hast du erst gestöhnt, oder? Okay.
Ich kannte es erst nicht, aber ich war erst mal froh, überhaupt nach England zu kommen, weil ich habe die Familie eine knappe Woche vor meinem Abflug gekriegt und dann ist man schon erleichtert.
Und die kriegen dann Geld dafür, dass du da bist?
Die Familie kriegt Geld, aber das ist nicht die Welt. Also es ist ein kleiner Kostenaufwand.
Okay, also das ist nicht deren Motivation, dich aufzunehmen, dass sie dafür bezahlt werden?
Sollte es nicht sein, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen.
Und haben die denn auch gleichaltrige Kinder oder warum machen die das?
Also
oder eben keine?
Hier bei einer Gastfamilie und da hat meine Gastmutter ist an die 70 Jahre alt. Und sie hat, also ich habe noch einen Gastbruder und ich hatte eine Gastschwester aus den Niederlanden und mein Gastbruder ist aus Hannover.
Ach so, also diese 70-Jährige hat so eine Art Schülerpension fast, kann man sagen.
Quasi, also sie hat jetzt dieses Jahr damit angefangen, weil ihre Freunde haben halt nur gute Erfahrungen gemacht. Und das wollte sie auch gleich mal ausprobieren.
Und wie kommst du so zurecht mit ihr?
Es ist ganz gut, aber es ist schon merkwürdig irgendwie. Dann, man hat halt nicht irgendwie eine Vaterfigur oder so und auch nicht wirklich eine Mutterfigur. Und aber ansonsten ist es ganz gut.
Ist schon eher eine Oma-Figur dann für dich?
Ja, also Hausarbeiten dürfen wir irgendwie nicht wirklich machen. Und ja, ist fast ein bisschen wie ein Bed and Breakfast.
Hausarbeiten dürft ihr nicht machen, wie im Haushalt mit anpacken?
Nee, also sie meint halt immer, ja, sie will es selber machen und abspülen sollen wir auch nicht und kochen nicht. Also eher so.
Aha, und mal Blumen gießen?
Blumen gießen braucht man in England nicht wirklich. Es regnet jeden Tag.
Okay, aber hoffentlich nicht rein. Also kann ja sein, dass so ein paar Zimmerpflanzen, die sehr weit oben auf dem Schrank stehen, dass
Zimmerpflanzen haben die hier irgendwie komischerweise in England alle gar nicht. Ah. Also das ist auch sehr komisch. Haustiere ja, Zimmerpflanzen nein.
Etwas freudlos dann so das Interieur,
ja,
stelle ich mir vor.
Schreibtische haben die ja auch nirgendwo, aber ansonsten ist es so ziemlich dem deutschen Standard.
Ist denn dann deine 70-jährige Landlady auch diejenige, die sagt, was du darfst und was nicht, oder sind die Regeln von vornherein klar?
Also ihre Regeln gelten, sind quasi die obersten, die für mich gelten. Dann gibt es noch von der Organisation Regeln, wie dass ich keine Beziehung eingehen darf, keinen Alkohol trinken und halt Schule irgendwie immer teilnehmen muss und so. Und dann muss ich mich noch an die Landesgesetze halten.
Du darfst keinen Alkohol trinken und keine Beziehung eingehen?
Nee.
Aber nach englischem Gesetz darfst du mit 16 noch schon Alkohol trinken, oder?
Nee, Alkohol trinken, das ist hier irgendwie verrückt. Innerhalb vom Haus darf man ab 4 Jahren irgendwie trinken. Dann außerhalb mit den Eltern ab 16 Jahren und alleine erst ab 18 Jahren oder so.
Okay, aber und mit der Beziehung? Das ist ja auch schwer zu steuern, dann sag ich mal, wo die Liebe hinfällt.
Naja, es gab halt wohl auch andere Austauschschüler, die halt ihre geschwängerte Freundin hier zurückgelassen haben und dann ist das Ganze ein bisschen schwieriger.
Aber mal ganz ehrlich, würde das jemanden, der sich echt verknallt, davon abhalten?
Eigentlich nicht.
Ich glaube auch.
Ja.
Ist aber für dich bisher noch nicht so relevant gewesen, dieses Verbot.
Nicht wirklich. Obwohl ich schon mehrfach kurz vorm Rauschmiss stand.
Warum?
Ich hatte davor schon eine Gastfamilie, die habe ich nach einem Monat verlassen, weil es gab mehrere Differenzen zwischen uns und da habe ich dann irgendwie halt eine Verwarnung gekriegt. Und? Weil es nicht hundertprozentig bei meiner alten Gastmutter lag, sondern beide Seiten halt beteiligt waren.
Und was hast du dir da geleistet, was nicht in Ordnung war?
Also irgendwie, ich kam mit der Gastmutter überhaupt nicht klar, weil sie war noch älter. Sie hat mich auch mehrfach als Rassist hingestellt, weil ich mit ihr halt nicht klar kam. Sie war ursprünglich Jamaikanerin. Mhm. Und das Haus war halt, sie war ein Messi. Und damit wollte ich halt nicht leben und die Gast von mir deshalb wechseln. Und das kam für sie nicht irgendwie als Grund da.
Okay.
Für die Organisation.
Ich vermute mal, und dann habt ihr euch beide womöglich im Ton vergriffen bei diesen Auseinandersetzungen hier oder da.
Ja, schätze ich mal.
Aber diese Organisation prüft ja wahrscheinlich eigentlich die Haushalte vorher, ne?
Eigentlich schon, aber die alte Gastfamilie, die war irgendwie schon seit 30 Jahren im Programm und da haben die wahrscheinlich gegen Ende nicht mehr geprüft.
Würdest du es trotzdem nochmal machen? das ganze Ding?
Ja, auf jeden Fall. Es ist halt, man muss sich schon sicher sein, dass man es wirklich will, weil es gibt schwere Phasen, wo man auch zum Teil kurz vorm Abbruch steht, aber dann kommen auch die besten Phasen eines Lebens. Und
geil.
Kann ich verpassen.
Geil. Und woraus bestehen die, diese besten Phasen dann des Lebens? Was ist daran
man lebenswert? Man macht halt unter anderem Erfahrungen ohne Ende, weil man hat die Chance einfach nicht, sonst alleine irgendwo in einem fremden Land zu leben und ein komplett neues Leben zu beginnen. Man lebt in einem Jahr ein komplett neues Leben und dann unter anderem macht man halt, jeder will irgendwie mit einem was zu tun haben, weil man ist, es ist nicht der Alltag irgendwie.
Verstehe. Wie lang dauert das oder hat das bei dir gedauert, bis du so fit bist, auch mit dem örtlichen Akzent, dass du dich fließend unterhalten kannst und auch alles verstehst?
Wirklich fließend unterhalten war vielleicht nach 4 Monaten, einem halben Jahr. Aber mein Gastonkel lebt in Wales und den verstehe ich halt immer noch nicht, weil die sprechen total schnell.
Ja.
Und da hilft es eigentlich nur zu lachen und hoffen, dass es keine Frage war.
Okay, aber so im Alltag und in der Schule und so hast du jetzt gar keine Probleme mehr, irgendwas zu verstehen?
Nicht wirklich. Also einzelne Vokabeln sind halt immer noch unklar, aber sonst geht alles klar.
Okay, aber du hast offensichtlich auch noch nicht Mühe, Deutsch zu sprechen. Das passiert einem ja auch manchmal, wenn man ein paar Monate in einer anderen Sprache lebt.
Nee, ich habe halt einen deutschen Gastbruder und da ist es auch irgendwie komisch, mit ihm Englisch zu reden. Und dann spricht man lieber Deutsch.
Das stimmt. Linus, danke dafür. Gloucester, ja, spricht
Ding.
Sich das aus?
Ja.
Wie viele Einwohner hat das eigentlich? Weißt du das?
Ich glaube 200.000, aber die größte Attraktion ist, dass hier halt Harry Potter gedreht wurde.
Ach so, okay. Also das heißt, Harry Potter-Fans wussten sofort, wovon du redest.
Wahrscheinlich nicht, weil es war auch nur ein paar Teile von Hogwarts stehen hier.
123.439 Einwohner.
Ja.
Immerhin. Das sieht so auf der Karte echt aus wie so ein kleines Nest.
Ja, es ist halt auch so, dass jeder in einem Einfamilienhaus lebt und diese, was die Offenheit angeht, auch ziemlich eingeschränkt.
Hast du schon mal einen Ausflug nach Bristol gemacht?
Der kommt jetzt in 2 Wochen.
Okay. Stell ich mir auch ganz cool vor. Ich weiß gar nicht warum, aber dieser Name klingt irgendwie gut.
Bristol soll auch wunderschön sein.
Vielen Dank, Linus.
Ja, danke.
Wir machen mal Nachrichten. Bis bald.
Okay.
Tschüss.
Tschüss.
Linus aus England, aus Gloucester, macht da seit August ein Gastjahr als Schüler. Und über eine Organisation ist er hin, ihr habt es gehört. Die erste Familie war gar nichts. Ein Messi-Haushalt nach seiner Definition mit viel Ärger. Er kurz vorm Rausschmiss bei diesem Programm und hat dann eine neue Familie gefunden, beziehungsweise eine neue Gastmutter gefunden. Eine 70-Jährige, ist ja auch mal erstaunlich zu hören, die gleich für 3 Leute Obdach bietet. Auch wenn die eine aus den Niederlanden, die eine Schülerin jetzt weg ist, sind es dann noch 2. Aber kann ich mir gar nicht vorstellen, dass dann nicht auch das Geld, was diese Obdachgeberin dann bekommt, nicht auch zumindest eine kleine Rolle spielt. Aber vielleicht wollen die auch einfach nur Leute im Haus haben oder so, keine Ahnung. Wo seid ihr denn gerade im Ausland? Wo hört ihr denn gerade Fritz? Wohin seid ihr denn ausgewandert oder für eine längere Zeit mal hingegangen? 0049 331 70 97 110. Das ist die Nummer von Blue Moon Global und das ist diese Sendung, die alle von euch einlädt, die ihr jetzt gerade im Ausland seid, anzurufen und zu erzählen, wie es da ist und was ihr da macht.
Fritz.
Blue Moon.
Die 2 Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder willkommen zurück zum Blue Moon Global. Das ist die Sendung, die versucht, mit eurer Hilfe eine kleine Weltreise zu machen. Und alle von euch, die ihr gerade im Ausland seid, einlädt, anzurufen oder mir eure Nummer zu schicken, damit Golo, mein Redakteur, euch anrufen kann und damit mir darüber zu sprechen, in welchem Land, in welcher Region ihr eigentlich gerade seid und was ihr da macht. Die Nummer ist die 0049 0331 70 97 110. Wenn ihr aus dem Ausland anruft, wisst ihr, 0049 davor, klar. Oder aber ihr schickt mir einfach die Nummer an hendrik.schröder@fritz.de und dann ruft euch Golo an. Ich möchte gerne wissen, wo ihr seid im Ausland und was ihr da treibt. Und wir waren jetzt schon in den USA, wir waren schon in Kalifornien, in Long Beach bei Lena, die da ein Auslandssemester in Marketing macht und langsam aber Sehnsucht nach Neukölln hat, weil sie, inspiriert durch einen Florida-Urlaub, dieses Auslandssemester angetreten hat und doch ein bisschen, ja, nicht frustriert ist, aber etwas desillusioniert, weil ihr das so super doch nicht gefällt. Aus Gloucester hat Linus angerufen, der da gerade als Schüler, also ein Auslandsjahr macht und der auch schon echt ein bisschen Stress hatte, der aber auf der anderen Seite sagt, dass er trotzdem, obwohl er Ärger hatte mit der Gastfamilie und so weiter, auch teilweise die beste Zeit seines Lebens überhaupt da hat in England. Wo seid ihr gerade? Und was macht ihr da? 0049 331 70 97 110 oder eure Auslandsnummer an hendrik.schröder@fritz.de. Dann rufen wir euch an. Wir gehen nach Schweden zu Katrin. Hallo Schweden.
Ja.
Hallo Katrin. Katrin, wo in Schweden bist du denn?
In Südschweden. Ungefähr 200, 300 Kilometer nach Norden, wenn man von Malmö aus losfährt. Also mitten im smoländischen dunklen Wald.
Mit einem Ach, das ist Småland, ja?
Da, wo Pippi Langstrumpf und Michel herkommen. Mhm.
Småland, warte mal. Malmö, okay, und dann?
Und dann nach Norden.
Dann nach Norden.
Bisschen südlich. Die nächste große Stadt heißt Växjö. Kreisstadt oder große Bezirksstadt.
Ängelholm, ist das noch zu weit?
Zu weit. Also Kalmar, an der Küste, Ostseeküste Kalmar und dann geht es nach 100 Kilometer nach Westen, auch in Richtung Land. Also
warte mal, ich gehe von Malmö, fahre ich nördlich nach Landskrona. Hm? Dann kommt Helsingborg.
Ja.
Und dann
Richtung Mitte des Landes.
Dann Richtung Mitte des Landes. Astorp, Klippern. Langweilt jetzt alle total, die nicht wie ich eine Karte vor sich haben. Aber ich habe den Ehrgeiz, das zu finden.
Du kannst auch von den großen Seen, von der Südspitze der großen Seen, ungefähr 100 Kilometer nach Süden gehen. Das dann auch.
Okay, sag nochmal, wie das heißt.
Växjö.
Wie wird das geschrieben?
V-E-X-J-Ö.
V-E-X-J-Ö. Växjö. Und wie gut kannst du Schwedisch?
Gut, fließend. Also ich bin jetzt seit 8 Jahren hier, bin ausgewandert nach meinem Studium und Mann mitgenommen, war dann also gezwungen, ins kalte Wasser zu springen. Wir hatten vorher einen Volkshochschulkurs gemacht in Berlin, einmal die Woche abends 2 Stunden und dann hier ins kalte Wasser gesprungen. Und faktisch ist das Schwedische dem Deutschen schon sehr ähnlich und dem Englischen. Also wenn man sich da ein bisschen anstrengt und dann auch muss arbeitsmäßig und mit Nachbarn reden, kann man da schon nach 3-4 Monaten mehr oder minder fließend sprechen.
So schnell
geht
das?
Wenn man jetzt nicht völlig sich außen vor hält und wirklich Kontakt sucht zu den Leuten, dann kriegt man es schon gebacken, ja.
Man stellt sich das so vor, von außen über zahlreiche literarischen Werke und so, dass in Schweden immer noch eine eher solidarische Gemeinschaft herrscht, wo die Leute relativ viel miteinander zu tun haben. Stimmt das?
Nee. Also es ist ein Land, in dem Familie und ein enger Freundeskreis eine recht große Rolle spielt. Und als wenn man als Ausländer, Einwanderer hierher kommt, dann hat man es schon mal ziemlich schwer, in so einen Kreis reinzukommen. Also sicher, man hat seine Arbeitskollegen und man hat so seine Nachbarn, aber da wirklich eine enge Beziehung aufzubauen, so wie man es von Deutschland kennt, ist eher nicht so der Fall. Also ein großes Fest hier, Midsommer, wir hatten Eva hierher gezogen, sind wirklich die Vorstellung, dass hier also der Bär steppt und so, sind dann mal über Midsommer nach Malmö gefahren. Und da war wirklich nichts. Alles zu, alles hält sich irgendwie zu Hause im Wald, in ihren Sommerhütten, am Meer, innerhalb der Familie, innerhalb des engsten Freundeskreises. Also das ist echt jetzt nicht so leicht, da Kontakte zu knüpfen. Und auch jetzt, also nach 8 Jahren, habe ich hier 2, 3 sehr gute Freunde, dann kommen noch etliche andere Auswanderer aus anderen europäischen Ländern dazu, die sich dann irgendwie immer finden, aus irgendwelchen Gründen. Und das war's. Also mehr einen größeren Kreis hat man da nicht zusammen. Auch nicht nach einer relativ langen Zeit.
Ich habe gelesen, dass in den Großstädten die Jugendlichen oder die jungen Leute schon wieder anfangen, so ihr eigenes Midsommer zu feiern. Und dass da eben dann auch so richtig Party abgeht nachts und die Leute nicht mehr so wie ihre Eltern in die Waldhütten fahren und so.
Nee, ja. Ja, ist schon so. Also bei den Jungen ist es halt, die haben dann halt auch ihre, also mit der Globalisierung und den ganzen sozialen Netzwerken und so, Schweden ist ja wohl irgendwie das mobilreichste Land der ganzen Welt. Irgendwie hat auf der Straße jeder ein iPhone in der Hand. Da ist schon so, dass die sich finden und dann eben zu großen Sauffeiern irgendwie, gerade Jugendlichen, mit dem sich dann zusammenfinden in den Städten. Aber über richtig Großstadtleben kann ich eigentlich gar nicht so richtig berichten. Also wir sind hier wirklich mitten in der Pampa gelandet.
Fühlst du dich denn trotzdem wohl, obwohl das nicht so einfach ist, in Familien- und Freundesstrukturen neu reinzukommen?
Ja, sehr, sehr. Also ich war jetzt auch in Deutschland nicht diejenige mit einem riesengroßen Freundeskreis. Also ich habe mich immer wohl gefühlt mit wenigen engen Freunden. Fühle mich sehr, sehr wohl. Ist schon toll. Also man diese Distanz zu anderen Leuten macht ja auch, dass man sich weniger kontrolliert fühlt, dass man also machen kann, wie man will. Sein Ding irgendwie durchziehen. Und das hat natürlich auch ziemlich viele Vorteile.
Findest du denn, dass die schwedische Gesellschaft in der Gegend, wo du lebst, mehrheitlich eher liberaler ist als das, was du aus Brandenburg kennst, oder eher konservativer, oder wie sind die so drauf, was ihre Werte angeht?
Eher liberal, würde ich sagen. Also was mich auch immer wieder erstaunt, ist die Bildung von, sag ich mal, den allgemeinen, also ich habe hier ziemlich viel mit wirklich Dorfbevölkerung zu tun, also wirklich Leuten, die zum Teil ihr ganzes Leben noch nicht irgendwo hingefahren sind. Also die haben ihr ganzes Leben hier in Småland verbracht. Also, und wirklich junge Leute, also 30, 40 Jahre alt, die haben Familie und die haben keine Zeit, die haben hier ihre Arbeit, die fühlen sich hier wohl. Und trotzdem, wie gut die gebildet sind und ausgebildet sind hier und wie viel die von der Welt wissen und was die für eine wirklich liberale Ansichten haben. Und erstaunt mich immer wieder, selbst auch ältere Leute, also Bauern, die den ganzen Tag im Kuhstall arbeiten, den ganzen Tag niemand anders sehen als Milchauto, was auf den Hof kommt. Was die mitkriegen an Weltgeschehen und was die für ein Interesse haben. Also es erstaunt mich echt immer wieder. Und es macht einem dann auch Spaß, also mit solchen Leuten, die haben viel Zeit zu überlegen und nachzudenken den ganzen Tag und dann mit denen wirklich ins Gespräch zu kommen, macht Freude. Die machen auch nicht so viel Wesen von sich, also das ist einfach, die sagen, was sie meinen, was sie denken und man kann dem zustimmen oder auch nicht und man kann mit denen diskutieren, aber hier wird nie einer irgendwie einen groben Ton anschlagen. Der Schwede an sich ist ja sehr, sehr kompromissfreudig. Also man ist hier schon sehr bedacht darauf, vorsichtig seine Meinung zu äußern. Aber man hat seine Meinung. Also es ist,
Schweden gilt ja auch als größter Musikexporteur überhaupt, gemessen an der Einwohnerzahl. Merkt man das auch in Växjö, dass die Leute sehr musikaffin sind?
Ja, schon. Also es gibt Gymnasialausbildungen, die sich rein auf Musical-Artisterei beschränken.
Ich dachte auf Black Metal jetzt.
So. Gibt's auch.
Also LK Black Metal.
Ja, also es gibt solche Ausbildungen, die haben sie wirklich im Stundenplan. das ist ein richtiger Kulturschock, da hierher zu kommen und dann diese Zeitung zu lesen. Und die werben ihre Leute und es gibt, also ich weiß jetzt nicht so richtig, wie es in Deutschland läuft, aber dieser Berufswunsch, wirklich mit Musik zu tun zu haben, ist hier ziemlich verbreitet und wird extrem ernst genommen, auf breiter Front. Das ist schon interessant.
Also es ist schon erstaunlich, dass zumindest bei der Gitarrenfraktion, die Musikrichtung, wo ich mich jetzt ein bisschen auskenne, die Qualität von schwedischen Bands oft sehr groß ist. Also sie spielen einfach gut und klingen frisch und machen eine geile Bühnenshow und so. Also ich habe manchmal das Gefühl, so deutsche Bands brauchen länger dafür, um irgendwie da hinzukommen und auf so einem Niveau spielen zu können.
Ja.
Obwohl sie ja viel mehr touren können, weil man, wo will man da spielen in Schweden, oder?
Das ja, so. Also die drei großen Städte und dann sind die halt auf dem Land in der Pampa unterwegs.
Naja, wenn da auch noch 60 Leute kommen jeden Abend, reicht es ja auch, um da hinzufahren.
Ja, die kommen.
Du hast jetzt schon zweimal Pampa gesagt. Ich bin auch ganz neugierig. Wie sieht das denn bei dir rundherum aus? Ist das so typisch alles Wald?
Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, wo man hinzieht. Wir haben zuerst im Dorf gewohnt und haben dann nach einem Hausausschau gehalten und sind jetzt wirklich, also wenn ich jetzt aus dem Fenster gucke, gut, jetzt ist dunkel, Rundumblick, Nadelwald. Der nächste Nachbar, 200 Meter entfernt, da hört man hin und wieder mal einen Hund bellen. Im Moment sind auch Ferienhausgäste da. Da ist nichts, also es ist stockdunkel. Wenn wir kein Licht an hätten, dann wäre es dunkel. Also wirklich, tiefster schwedischer Wald, bewusst so ausgewählt. Also natürlich leben nicht alle Schweden so, also die meisten leben auch in Städten, Malmö, Göteborg, Stockholm, viele dann in den sogenannten Tätorten, also in den Gemeinden, in den Dörfern, aber eben auch einige, die so dann so extrem ländlich leben, wo man dann wirklich ein Auto braucht, um alle Wege zu bewältigen.
Warum habt ihr euch das extra so ausgesucht?
Das ist einfach, wir sind da so ein bisschen die Almöis.
Nee,
also wir fühlen uns einfach wohl, unbeobachtet zu sein. Also A, war das Haus günstig gelegen, nah an meiner Arbeitsstelle. Und dann war es wirklich so, wir wollten Platz, wir wollten irgendwie unsere Ruhe, wir wollten jemanden, der guckt, wenn man mal den Rasen mäht oder nicht mäht. Und da bietet sich sowas einfach an im Wald. Das ist schon so eine tolle Sache, wenn es auch manchmal vielleicht schön wäre, wenn man einfach aus der Tür fallen könnte und zum Supermarkt laufen könnte, um die Milch zu holen, die man vergessen hat. Aber ist eine Gewöhnungssache und wir haben uns da relativ schnell und gut eingewöhnt.
Ist dieser Wald in seiner ja so ursprünglichen Form dann und dann so viel davon, ist das manchmal auch bedrohlich?
Nee, überhaupt nicht. Also ich fühle mich in Berlin sehr viel bedrohter mit Leuten um mich drumherum. Also vielleicht bin ich da auch ein bisschen falsch schief gewickelt oder mir fehlt da irgendwie eine soziale Komponente, aber ich fühle mich hier draußen alleine, ich kann die Geräusche zuordnen, ich weiß, wer hier rundherum wohnt, was für Autos fahren, wo die hinwollen. Ich kenne die Leute. Für mich hier irgendwie sehr viel sicherer, als wenn ich mal irgendwie eine Woche in Berlin verbringe und da irgendwie nicht so richtig zu
kommen. Mit der U-Bahn durch Reinickendorf fährst.
Also ich hab tatsächlich 2 Jahre in Berlin gelebt. Und habe mich da nie so richtig einleben können.
Gibt es denn da irgendwelche Tiere, vor denen man sich in Acht nehmen muss bei euch?
Ja, die trächtige, die brünstige Elchkuh vielleicht oder die gerade kalbführende Elchkuh. Da wäre ich dann tatsächlich ängstlich, wenn die irgendwie 10 Meter vor mir auftauchte. Genauso vielleicht irgendwie eine Rotte Wildschweine, in die man irgendwie reingerät aus Versehen.
Auf die muss man im Grunewald aber auch aufpassen, wenn die gerade
ja, eben.
Nachwuchs
also
am Start haben.
Das ist nichts super Exotisches. Weiter im Norden gibt es dann wohl den einen oder anderen Bären, den einen oder anderen Vielfraß und die Wölfe, gegen die wird relativ viel Lobbyarbeit betrieben.
Aber Wölfe gibt es bei euch noch nicht in der Gegend?
Doch, erst weiter schon nach. Einzelne, die durchwandern, aber jetzt keine sesshaften. Die sind jetzt aber ja auch nicht primär gefährlich für Menschen. Also da ist ja dann doch eher so, dass sie mehr Angst haben.
Und was macht ihr beruflich, dass das so geht, nach Schweden auswandern?
Also ich bin Tierärztin. Ich wurde quasi importiert. Ich bin hierher gekommen, weil ich direkt nach der Doktorarbeit eine Stelle gekriegt habe. Kannte diese Klinik schon von einem Praktikum her und bin dann direkt reingekommen, reingerutscht. Ja, und mein Mann hatte da ein bisschen mehr Probleme. Der war also Polizist, der war Polizeibeamter in Brandenburg.
Mhm. So schwierig, also dann auf schwedische Polizei umzuschulen, so ohne Staatsangehörigkeit, ne?
Genau, das war das Problem. Mhm. Hat sich aber auch gefügt, also er ist nicht Polizeibeamter, sondern ein Zivilermittler bei der Polizei.
Das geht.
Über ein Praktikum dann reingekommen. Läuft. Also wir sind zufrieden. Also mittlerweile haben wir uns auch so verwurzelt, wie gesagt, mit Haus. Und unsere Kinder sind hier geboren und Tiere angeschaut, also Hund, Katze.
Aber ich stelle mir aber vor, als Tierärztin und Frau Doktor und dann da irgendwo auch wirklich ins Ländliche gehen, sind die Leute auch ganz froh, dass du da bist, oder täuscht mich das?
Ja, man kriegt halt einen ganz anderen Kontakt halt zu den Leuten. Es ist nicht so, dass du sofort Freunde hast, aber du kommst halt bei den Leuten, wenn man arbeitet wie ich, also sehr praktisch im Groß- und Kleintierbereich, kommst du halt raus zu den Leuten nach Hause, auf den Hof, in die Wohnstube. Du kriegst irgendwie ständig mal einen Eimer Eier in die Hand gedrückt oder 20 Kilo Fleisch in der Tüte, weil die gerade irgendwie in der Gefriertruhe zu viel sind. Also es ist wirklich tatsächlich noch so ein bisschen à la James Herriot. Verschwindet allmählich, aber ich habe diese Zeit jetzt eben noch kennengelernt mit 5 angebundenen Kuhstellen im Stall, wo die eine Euterentzündung hat und du kommst dahin und sollst die eine Kuh behandeln. Wirst du in Deutschland als Tierärztin so überhaupt nicht mehr finden. Da ist dann Bestandsbetreuung und Management irgendwie, sind dann da die Schlagwörter. Und das ist hier echt noch so ein bisschen altmodisch. Ändert sich im Moment, also es ist ein großer Umbruch im Gange.
Aber es hat noch irgendwas mit Landwirtschaft zu tun, so wie sich der Laie Landwirtschaft mal vorgestellt hat.
Ja.
Ganz spannend. Und ist das denn von den ganzen Formalitäten her schwierig, so eine Auswanderung? Also ist jetzt nur 8 Jahre her bei euch, aber das ist vielleicht auch was, wo viele denken, boah, und bis ich dann da und die Erlaubnisse und dann muss ich da zu Milliardenämtern und so.
Nee, war extrem unkompliziert. Für mich jetzt sehr einfach. Ich war das erste halbe Jahr alleine. Ich bin vorgegangen, damit mein Mann alle Zelte abbrechen konnte. Also man geht da im Prinzip zu einem Amt hin, muss da seine Personennummer. Die Personennummer ist extrem wichtig in Schweden. Ohne die funktioniert nichts. Ohne die kriegt man keinen Telefonvertrag, ohne die kriegt man gar nichts, also kein Ausweis, nichts, kein Bankkonto, kein nichts. Und die hatte ich innerhalb von 2-3 Tagen und wird man da als EU-Mitbürger bist du hier auch, also ich glaube Europa ist innerhalb von Europa ist überhaupt kein Ding. Will man allerdings von außerhalb der EU hier reinkommen, steht schon sehr viel anders aus. Aber ist ja in Deutschland nicht viel anders.
Ja, kommt dann darauf an, aus welchem Land und wie viel Geld man mitbringt.
Ja. Genau. Aber,
ja. Ich habe neulich mal mit einem Albaner gesprochen, der seit 15 Jahren oder so in Deutschland lebte, vielleicht sogar schon seit 20 Jahren in Hamburg, da ein Lokal hatte und eine Bar und so super gut Deutsch sprach. Und dann redeten wir so über Nationalitäten und Nationalgefühl und so ein Kram. Und dann habe ich ihn gefragt, was er denn so sagen würde, irgendwie wie viel Prozent er jetzt so Deutscher ist, wie viel Prozent Albaner. Und dann meinte er, das werde ich nie vergessen, aus der Pistole geschossen, 100% Albaner. So, was für eine Frage, Junge. Wie geht dir das jetzt nach 8 Jahren in Schweden?
Also ich sehe mich immer noch als Deutsche. Mittlerweile bin ich schwedische Staatsbürgerin, nach 5 Jahren. Kann man den Status beantragen. Habe ich gemacht, weil es ja cool, 2 Staatsbürgerschaften.
Ach, da darf man 2 haben, okay.
Ja. Und ich fühle mich mehr als Deutsche. Was ich aber nicht schlimm finde, also ich hab's nie danach streben wollen, irgendwie mich hier als Schwedin auszugeben, klappt A, sowieso nicht. Die Schweden werden mich nie als Schweden annehmen. Und B, wieso sollte ich meine deutsche Geschichte verleugnen? Also ich habe Deutschland ziemlich viel zu verdanken. Und habe meine Familie da und Deutsch ist meine Muttersprache. Extrem wichtig. Also die deutsche Sprache für mich ist ein riesen Identitätsding irgendwie. Ich würde sagen, also zu 90% Deutsche.
Immerhin, schon mal 10%. Ja, aber es ist ja schon interessant nachzudenken, also wahrscheinlich auch noch leichter, solche Dinge auch selbst zu erfahren, wenn man so auswandert, so wie du, wie viel man eigentlich geprägt ist durch das Land, aus dem man kommt, ja, und wie viel aber vielleicht auch nicht, weißt du? Also was vielleicht auch gar nicht so tief in einem drin ist, dass es nicht auch veränderbar ist oder dass man nicht auf einmal auch ganz anders ticken kann.
Und man sieht auch, also man kriegt auch, nachdem man ein paar Jahre raus ist, wir sind ja regelmäßig in Deutschland, also einmal, zweimal im Jahr definitiv, was man für einen objektiven Blick kriegt auf Deutschland. Also als wir hier weg sind, da war man so, also man auf der anderen Seite ist es grasgrüner, denkt man ja immer, und man stellt sich das alles so toll vor. Und es ist halt einfach anders, nicht besser, aber anders hier in Schweden. Aber Deutschland ist auch super. Also es ist jetzt nicht so, dass das hier irgendwie das gelobte Land ist. Gesundheitssystem zum Beispiel sehne ich mich oft nach Deutschland zurück. Mhm. Einfach zum Arzt zu können, ohne vorher hin und her mit irgendwelchen Krankenschwestern zu telefonieren, ob man überhaupt kommen darf. So läuft es hier. Mhm. Und dann die Sprache. Also die deutsche Sprache kann mir schon echt fehlen, und da ist echt.
Also das heißt, letzte Frage, Rückkehr nicht ausgeschlossen?
Nö, überhaupt nicht. Nicht im geringsten. Also nur ist es ja, wie gesagt, innerhalb von 10-12 Stunden sind wir in Deutschland, wenn man wirklich mal Heimweh hat oder irgendwie seine Eltern sehen möchte, dann ist man schnell da. Aber ich fühle mich irgendwie als mehr als Europäer. Also ich würde jetzt nicht mal ausschließen, vielleicht irgendwie irgendwann mal ein anderes Land zu testen. Steht einem ja alles offen.
Ja, als Tierärztin allemal. Katrin, vielen Dank für dieses erschöpfende Gespräch. Also im positiven Sinne. Alles Gute euch. Bis dann. Tschüss. Und jetzt gehen wir nach New Jersey. Hallo Marco.
Ja, hallo Henrik.
Marco, bevor wir beide intensiv miteinander quatschen, erzähle ich den Leuten noch kurz, wo sie eigentlich sind. Mit deiner.
Alles klar.
Fritz.
Henrik Schröder.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Aber nicht irgendein Blue Moon, sondern der Blue Moon global. Was bedeutet, dass ich mit eurer Hilfe versuche, eine telefonische Reise um die Welt zu machen, um es mal ganz groß zu fassen. Man könnte auch etwas bescheidener sagen, um mal so nachzuforschen, in welchen Ländern ihr gerade seid. Denn alle, die gerade unter euch im Ausland sind eingeladen anzurufen im Blue Moon Global und zu erzählen, wo sie sind und warum sie da sind und was sie da machen. Und wir waren schon in England, wir waren in den Vereinigten Staaten, wir waren gerade mit Katrin in Schweden, die vor 8 Jahren ausgewandert ist, als Tierärztin jetzt in Växjö lebt, was ich übrigens mittlerweile auf der Karte auch gefunden habe. Südschweden ist das noch und da sieht das schon so mega abgefahren, alles voll mit Seen aus, dass man sich das gar nicht, boah, wie muss das dann erst in Nordschweden sein, wo dann aber richtig viel Wasser kommt. Das auf jeden Fall die Stationen, die wir schon hatten in dieser Sendung, und ich lade alle von euch herzlich ein, die gerade nicht in Deutschland sind, noch weitere Stationen dazuzufügen und ein paar Sätze von sich zu erzählen und warum sie wo was gerade machen. 0049 für Deutschland, 331 70 97 110. 0049 331 70 97 110. Die Nummer landet ihr bei Golo, bei meinem Redakteur, der euch auch sehr gerne zurückruft. Und das wird er auch tun, falls ihr Lust habt, mir eure Telefonnummer zu schicken, die selbstverständlich vertraulich behandelt wird, wozu wir auch verpflichtet sind. Könnt ihr schicken an hendrik.schröder@fritz.de und dann ruft euch Golo auch an, dann entstehen euch gar keine Kosten. Also, wo treibt ihr euch gerade rum im Ausland? Was könnt ihr erzählen? Seid ihr auch ausgewandert wie Katrin oder macht ein Gastsemester so wie Lena oder macht womöglich was ganz anderes? Meldet euch, erzählt es in diesem Blue Moon global. Und jetzt aber zurück zu Marco. Marco, seit 18 Jahren bist du in den Vereinigten Staaten. Da legt er auf. War das denn schon, jetzt lachen die vom Studio, weil war das denn jetzt schon eine unverschämte Frage? Das fand ich doch ein super Einstieg, weil ich natürlich schon lesen konnte, dass er seit 18 Jahren da ist. Manchmal habe ich ja schon so 2, 3 Infos über die Menschen, die dann anrufen und sprechen wollen. Und dachte, ja, kann man gut so einsteigen, weil es natürlich echt ein bisschen was anderes ist, ob man jetzt ein halbes Jahr da ein Gastsemester macht oder seit 18 Jahren da wohnt und ausgewandert ist. Ich weiß nicht, ich schau mal, Golo, der Marco, meinst du, es klappt noch, das Gespräch oder lieber Musik? Marco?
Das klappt.
Ah, da ist
ja,
er.
Ja, klar.
Marco, seit 18 also, Jahren in den Vereinigten Staaten.
Ja, das kommt einem so vor, als wenn es gestern gewesen ist, ja, dass man jetzt hier drüben ist.
Warum bist du damals nach Amerika gegangen?
Das hat sich so beim Studium ergeben. Ich habe hier mal ein Jahr als sozusagen so ein Austauschstudent verbracht und hat es mir einfach so gut gefallen. Wir hatten vor, das Jahr davor, glaube ich, war es 95, mal 6 Wochen hier in Amerika verbracht als Touristen und mir dann gesagt, wenn du mal die Chance hast, gehst du einfach mal rüber und seit 97, warte mal, 98 bin ich hier und seitdem nie wieder zurück.
Nur im Urlaub?
Sozusagen, ja.
Oder gar nicht mehr?
Urlaub ich war mal kurzzeitig für eine Woche, das ist aber auch schon wieder 4 Jahre her, war ich mal wieder zu Hause. Zu Hause ist also Potsdam, Babelsberg und ja, das ist schon wieder 4 Jahre her, aber so richtig vermissen tue ich es nicht, ja.
Woran liegt das, dass dich gar nichts so in deinen Herkunftsort zieht zurück?
Woran liegt das? Das ist, man kann sagen, dass es einem hier einfach so super gefällt, dass man also so richtig Sachen nicht vermisst, ja. Also ab und zu mal vielleicht. Es hat eine Weile gedauert, richtig gutes Essen und Trinken zu finden hier bei den Amis. Und ich sag mal jetzt mit der Technologie, man sieht seine Freunde, wenn man so will, auf FaceTime, FaceTime und so weiter. Also, und auch meine Familie, die kommt hier ständig her, die wollen ja nun meine Kinder sehen und so weiter. Also von daher, also mit dem Kontakt verliert man ja nicht. Und ja, auch die letzten 10 Jahre hier bei einer deutschen Firma gearbeitet, da spricht man auch Deutsch. Also von daher, das war alles so richtig zum Vermissen eigentlich nicht.
Und wieso New Jersey? New Jersey ist ein Teil von New York, oder? Oder gehört oder
ja,
vom
so, New Jersey ist direkt gegenüber. Also ich bin jetzt gerade hier am Feierabend und gucke mir die Skyline von New York an. Ja, also ich bin direkt gegenüber vom Hudson, gucke ich mir hier sozusagen den Freedom Tower an und so weiter. Also ich bin auf der anderen Seite. War 10 Jahre, habe ich bei einer Bank gearbeitet an der Wall Street und jetzt mache ich mal ein bisschen Downshifting und gehe nach New Jersey, das ist ein bisschen angespannt, entspannter. Und ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, von daher, also jetzt
42 ja, bist so du, ja? Darf ich verraten?
Genau, darfst du verraten.
Wenn Leute jetzt mit 42 schon anfangen zu sagen, sie sind ja nicht mehr der Jüngste, dann
so sieht's aus, aber wenn man sich hier umguckt, auch so im Büro, die ganzen Leute, die sind also wenigstens 10, 15 Jahre jünger, also da muss man sich trotzdem noch ganz schön strecken, ja.
Aber du arbeitest auch in New Jersey als Banker. Das ist dein Beruf, oder?
Genau. Mhm. Ja, ja. Also habe ich zwar auch nicht studiert oder mich dafür nie interessiert, aber das hat sich halt so durch einen dummen Zufall ergeben, als ich hier rübergezogen bin. Das ging ja so, ich hatte meine letzte Diplomarbeit eingereicht, meine letzte Prüfung an einem Freitag, an einem Samstag meine Farewell-Party, die wir da noch in der Starnsdorfer Straße hatten bei der Uni Potsdam. Und am Sonntag war ich schon im Flieger hier drüben, ja, also das ging relativ ruckzuck, hab da 3 Monate in so einem illegalen einer Kellerwohnung habe ich gewohnt für 3 Jahre und dann durch einen dummen Zufall also einen guten Job gefunden, ja, und so ging's.
Und ja. und was genau hast du da gemacht an der Wall Street und machst du jetzt, wenn ich fragen
muss? Also da habe ich für die Deutsche Bank gearbeitet und es war auch nur ein ganz kleines Rädchen in dem großen Getriebe, aber so als Analyst, das ging eine ganze Weile gut, war aber doch sehr stressig und man hat wenig Freizeit. Sowieso bei den Amis ist ja Urlaub. Wenn man 10 Tage hat, ist man schon einer der Glücklichen. Ja, also da sagen sich immer meine Freunde in Deutschland, Mensch, wir fangen an mit 30 oder 35 Tagen. Das kennt ihr überhaupt keiner, ja. Also von daher, das ist schon.
Ich glaube, 21 oder 24 Tage oder so sind, glaube ich, Minimum für eine Vollzeitstelle.
Ja, eben. Schön. Das ist, da ist man hier aber schon wenigstens VP, ja, wenn man 20 Tage Urlaub hat. Hm.
Und ja. Hat dich die Finanzkrise denn dann beeinflusst, beeinträchtigt?
Also da hat man dann schon gemerkt, dass auch bei der Deutschen Bank ein bisschen anders der Wind weht. Vorher, das war hier so eine ziemliche Aufbruchsstimmung, so 2002, als die in das neue Gebäude gezogen sind. Das war also viele Deutsche, die da waren, die haben auch eine ganz andere Kultur mitgebracht. Und nach der Krise ist das alles ein bisschen so den Bach runtergelaufen. Und seitdem habe ich dann auch immer schon geguckt, wo es vielleicht ein bisschen was Grüneres, ein bisschen was Entspannteres gibt, weil der Stresslevel dann bei der Deutschen, der war einfach zu groß. Also da war man manchmal 14, 15, 16 Stunden am Tag in der Bank. Und ich habe immer gesagt, also ich gehe aus Haus früh, meine Familie schläft, ich komme nach Hause, meine Familie schläft. Ja, also das war immer doch nicht so. Und jetzt
war die Work-Life-Balance etwas außer Order.
Ja, absolut. Ja. Und jetzt bin ich so ganz entspannt von 9 bis 5. Ja, ich warte jetzt auf meine Straßenbahn und also auch vom Weg her. Vorher war es so knapp über eine Stunde, jetzt ist es nicht mal eine halbe Stunde nach Hause, ja.
Und
also es hat sich doch alles schon ein bisschen verbessert.
Und die Gegend selbst, New Jersey, ist das, muss man sich das noch großstädtisch vorstellen oder ist das auch so ein bisschen verschlafener oder wie lebst du da?
Das, also wo wir sind, das ist alles noch so Suburbia von New York, ja. Also das ist alles so verstädtelt. Aber wenn man ein bisschen nach dem Westen rausfährt und dann nach Süden, also da ist New Jersey richtig schön. Also die, auch hier bei den Amis hat New Jersey immer so einen schlechten Ruf, aber da bin ich immer groß dabei, das also gerade zu rücken. Ich sage mal, Leute, also wenn ihr Skifahren wollt, halbe Stunde, seid ihr in den Bergen. Wenn ihr an den Strand wollt, halbe Stunde runter, seid ihr an der Jersey Shore. Wollt ihr zum Casino, Atlantic City ist auch nur eine Stunde weg. Also, oder wenn ihr halt Kultur wollt, New York ist hier direkt, also gegenüber, ja. Also von daher, New Jersey ist für mich ideal.
Und wenn man so nah an New York dran wohnt, kennst du dich da, ich war noch nie in New York, deswegen meine naive Frage, also kennst du dich da so richtig aus? Ist man da auch richtig in New York so überall unterwegs oder hat man am Ende seine ein, zwei Viertel und da geht man hin und das andere kennt man eigentlich gar nicht?
Also das ist so ziemlich amerikanisch, wenn man nur seine eigenen Viertel kennt, aber so als deutscher Tourist, ja, mit da hat man so ein bisschen mehr so diesen Erforschungsdrang. Also ich kenne mich in New York relativ gut aus, ja. Also auch wenn Freunde rüberkommen, die mal so einen schnellen Tourguide brauchen, bin ich sofort da. Also da kann man dann auch gleich so die ganzen Touristenfallen zur Seite legen und sagen, ja, da können dann die normalen Touristen hin und mit euch mache ich dann mal so die richtige Stadtrundfahrt, ja.
Und
also wenn ihr irgendwann mal nach New York kommen willst, bist du sehr gerne eingeladen, ja?
Cool, da komme ich dann drauf zurück. Was gefällt dir?
Auf alle Fälle.
Was gefällt dir gar nicht an dem Leben da?
Was gefällt mir gar nicht? Das ist. Mann, da müsste ich jetzt richtig lange überlegen, was mir überhaupt nicht gefällt, ja? Also ein bisschen, wenn man jetzt so die politische Landschaft anschaut, da ist dann manchmal schon steigt einem so ein bisschen das. Ja, geht der Blutdruck ein bisschen hoch, ja. Vor allem, weil hier alles immer so schwarz-weiß gemalt wird, ja. Also es gibt hier wenig Kompromissbereitschaft, wo das bei uns in Deutschland noch ein bisschen anders aussieht, ja. Also da, von der politischen Landschaft her, das wäre vielleicht das Einzige, wo ich sage, also da müssten die Amis nochmal ein bisschen Nachhilfeunterricht haben, ja. Aber ich versuche mein Bestes, ja. Also im Freundeskreis, Bekanntenkreis, also halte ich immer noch die Fahne hoch.
Marco klärt auf.
Ja, auf alle Fälle. Also man hat ja auch immer ziemliche komische Vorstellungen von Deutschland, ja. Also da muss man den Leuten auch erstmal immer wieder versuchen, das nahe zu bringen, aber das ist wie Sisyphus, weil also hier die Amis, die haben weder ein Verständnis für Geschichte noch für Geografie. Also wenn es nicht irgendwo eine Schlacht war, die Amis gewonnen haben, dann interessiert sich auch keiner dafür, ja.
Lena, die in Long Beach im Moment studiert, hat uns vorhin erzählt, dass so in ihrem auch universitären, studentischen Umfeld eigentlich diese Ukraine-Krise, wo wir hier das Gefühl haben, wo soll das eigentlich noch hinführen? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mancher tatsächlich Angst davor bekommt, welche Folgen das jetzt alles noch haben kann. Da meinte sie, das interessiert da gar keinen, da redet niemand drüber. Ist das in deinem Umfeld auch so?
Also bei mir im Umfeld ein bisschen anders. Also meine Familie hier, meine Frau, die ist Griechin, also die halbe Familie ist von Griechenland, die sind hier rübergezogen in den 60er Jahren. Also die sind auch noch alle sehr verbunden mit ihrer Heimat und also für die ist das also abends beim Abendessen und so weiter, ist also die Ukraine auch auf alle Fälle ein Thema. Ja, überhaupt, was so in Europa losgeht. Also ich lese auch jeden Tag ein paar deutsche Tageszeitungen, um einfach informiert zu bleiben, weil die Amis hier also mit ihren Nachrichten alles sehr, sehr lokal. Ja. Also man weiß, welche Bank überfallen wurde oder welche wieder mal irgendwo erschossen wurde und so weiter. Da kennt man sie dann aus. Aber so wie es ein bisschen über den Tellerrand weitergeht, da sehen die Amis halt ein bisschen weniger, haben ein bisschen weniger den Durchblick.
Das ist wirklich spannend, dass du das so erzählst aus deiner Wahrnehmung. Lena hat Ähnliches erzählt, aber trotzdem, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass ja dieses Land auch eine der führenden Technologienationen ist, dass irgendwie wahnsinnig viele Erfindungen aus den USA kommen, dass unglaublich erfolgreiche Sportler, Innovationen, weißt du, also dieses Land ist ja nicht auch von alleine so eine Supermacht geworden. Und trotzdem hört man dann immer diese Geschichten, dass die Leute sich fürs Lokale interessieren, dass die sich fürs Essen nicht interessieren, dass sie kein großes Bewusstsein haben, oberflächlich sind und so diese ganzen Sachen, die Leute so erleben, das passt doch irgendwie nicht zusammen, oder?
Ja, doch, das passt ganz gut. Wenn man hier eine Weile wohnt und eine Weile lebt und mit den Leuten spricht, dann versteht man das auch, ja. Also die sind einfach viel zu beschäftigt. Ja, die sehen zum Beispiel Demonstrationen bei uns, drüben irgendwo in Europa oder sonst wo und sagen sich, haben die Leute nichts zu tun, müssen die nicht arbeiten, müssen die nicht ihre Kinder irgendwo hinbringen und so weiter. Die fragen sich immer kopfschüttelnd, wie viel Zeit Leute haben, um zu demonstrieren. Und da haben sie noch immer gesagt, Mensch, also wir sind damals auf die Straße gegangen, ja, hier, wir sind das Volk, ja, ich meine, war ich zwar auch nur, sagen wir, 17 Jahre alt, aber wir waren trotzdem, ja, mit dabei und hier kann man mit Jugendlichen überhaupt nicht darüber reden. Die sind mehr interessiert, wer jetzt in den NBA Playoffs ist oder in den NHL Playoffs oder wie es aussieht. Überhaupt im Sport, ja, da sind sie interessiert, ja, da kennen sie sich auch aus, da kennen sie auch alle Statistiken, da können sie dir die letzten 20 Jahre Statistiken hinlegen, aber wenn es mal so ein bisschen um Ökonomie oder Weltwirtschaft und Politik geht, dann gucken sie dich an wie, ja, haben sie auch keine Ahnung. Will aber auch keiner, das ist das Problem, also das ist auch ein bisschen so gewollt hier bei den Amis, ja, man wird so überschossen mit den ganzen lokalen Geschichten, dass man sich einfach überhaupt, man hat auch keine Zeit mehr, ja, also das sehe ich auch selber, oder habe ich gesehen in den letzten 10 Jahren. Also wenn man sich nicht wirklich dafür interessiert, also dann muss man schon ein bisschen was für tun, ja, und da haben die meisten Leute auch einfach keine Energie mehr dafür, ja, also viele Leute, die hier so einen normalen Job haben, die brauchen dann noch einen zweiten Job und also die kümmern sich eher darum, wie sie hier so ein Kind durchs Studium kriegen, das kostet auch eine Stange Geld, wo sie das herkriegen sollen und so Krankenversicherung, wie sie das machen sollen, also da sind die Amis so ein bisschen unterm großen Daumen, dass sie das gar nicht mitkriegen, aber wenn man hier eine Weile wohnt, kriegt man das also ganz, ganz normal hin und dann versteht man auch, warum sie so ein bisschen für einen Deutschen ignorant sind, aber hier für die Amis ist das ganz normal.
Marco, eine Frage noch. In diesen 18 Jahren, seitdem du in Amerika, in den USA lebst und nicht allzu oft in Deutschland zurück warst, hattest du da jemals das Gefühl, von Deutschland bist du jetzt viel zu weit weg, da wirst du nicht mehr zu Hause sein, aber die USA sind auch nicht deine Heimat, deine wirkliche. Dass du irgendwie das Gefühl hattest, du bist so dazwischen und dich so ein bisschen verloren gefühlt hast oder gabst du was gar nicht?
Das habe ich einmal und das war bei der letzten Bundestagswahl, da durfte ich nicht mehr Briefwahl machen. Da haben sie mir dann geschrieben, dass ich schon zu lange aus Deutschland weg bin und ich bin ja aber immer noch Deutscher, also habe noch mein Pass, bin auch noch kein Amerikaner, habe ich auch keine große Lust, Amerikaner zu werden. Also von daher, das war dann so der eine Moment, wo ich sage, Mensch, jetzt bin ich schon so lange aus Deutschland weg, dass sie auch meine Stimme nicht mehr wollen. Ja, also das war also so die 2 Wahlen davor habe ich noch Briefwahl gemacht, aber jetzt darf man gar nicht mehr. Also jetzt bin ich so ein bisschen so zwischen den Welten, ja. Ist man hier also schon fast die Hälfte seines Lebens, aber man kann hier auch nicht wählen, wenn man nicht Ami ist, ja. Und die Anruferin zuvor aus Schweden hat auch gesagt, also diese Personalnummer ist sehr wichtig, das ist hier bei den Amis genauso. Ohne diese Social Security Nummer geht ja überhaupt nichts, ja. Da kann man auch kein Konto aufmachen, da kannst du auch keine Telefon beantragen und so weiter. Also ohne diese Nummer geht gar nichts.
Ja? War aber nur bei den Wahlen so, im alltäglichen Leben fühlst du dich da schon sehr zu Hause?
Ja, also das ist hier mein Zuhause. Ja. Manchmal, also jetzt auch am Telefon habe ich immer so versucht, Mensch, kannst du überhaupt noch richtig ordentlich Deutsch sprechen?
Ja,
also,
geht.
Das ist so,
sogar Berlinern geht noch, Marco. Ja? Kann ich dich beruhigen?
Berlinern geht noch. Dann ist mal... Die Brandenburger können ja noch besser Berliner als die Berliner, weil in Berlin ja so viele außerhalb von, also aus Bremen, Hamburg und Düsseldorf und weiß der Geier, wo wohnen, die sprechen ja nicht mehr die richtige Berliner Schnauze. die hört man eher in Brandenburg, ja.
Das ist korrekt. Das ist auch so geblieben, Marco. Ich danke dir
für den Anruf. Das ist sehr schön. Alles klar, Hendrik. Viel Spaß noch.
Ja, alles Gute.
Okay. Und wenn du nach New York kommst, sagst du Bescheid. Hast du meine E-Mail und meine Nummer.
Okay, komme ich drauf zurück.
Alles klar.
Bis denn.
In diesem Sinne. Und tschüss.
Ciao. Der Marco aus New Jersey, seit 18 Jahren lebt er in den USA, hat an der Wall Street gearbeitet für die Deutsche Bank, arbeitet jetzt für ein, wenn ich ihn recht verstanden habe, kleineres Unternehmen, lebt in New Jersey und ist selten in seiner Heimat in Potsdam-Babelsberg. Liegt auch daran, dass seine Familie oft rüberkommt und so und er deswegen jetzt nicht so einen riesen Heimweh nach bestimmten Personen hat. Aber im Großen und Ganzen zieht es ihn auch nicht zurück, sondern da ist seine Heimat, sagt er. Blue Moon Global habt ihr angeschaltet. Das heißt, ich versuche mit möglichst vielen Leuten von euch zu sprechen, die gerade nicht in Deutschland sind. Also solltet ihr gerade im Ausland zuhören, lade ich euch herzlich ein, unsere Runde mit einigen eurer Eindrücke zu bereichern unter 0049 331 70 97 110, wo auch immer in der Welt ihr euch gerade rumtreibt. Von mir aus in der Schweiz oder in Luxemburg oder ganz weit weg, ob ihr ausgewandert seid oder gerade eine längere Urlaubsreise macht oder ein Auslandssemester oder so. Erzählt uns von dem Land, in dem ihr gerade seid, beziehungsweise einfach von euren ganz persönlichen Eindrücken und was euch überhaupt dahin verschlagen hat. 0049 331 70 97 110 oder aber ihr schickt eure Nummer an hendrik.schröder@fritz.de. Es geht in 2 Minuten weiter mit Lars, der gerade in Österreich ist und gerne auch mit euch. Das ist das neue Album von Bob Wayne. Ein Typ mit Punkrock-Hintergrund, kann man sagen, der sich seit einigen Jahren erfolgreich als Country-Sänger, aber eben mit diesem etwas, das etwas rauere Country-Western-Zeug und natürlich auch ein bisschen ironisch rumschlägt. Back to the Camper heißt sein nagelneues Album. Davon hörten wir 20 Miles to Juarez und zwar im Blue Moon Global. Das ist die Sendung mit Ausland, kann man sagen. Das ist die Sendung, wo ich Leute von euch einlade, alle von euch einlade, die Fritz gerade im Ausland hören, anzurufen und zu erzählen, warum sie da sind und was sie da machen. Unter 0049 331 70 97 110 oder eure Nummer an hendrik.schröder@fritz.de. Unsere akustische Weltreise setzen wir fort in Österreich. Hallo Lars.
Hi.
Lars, du kommst gebürtig aus Stendal, aus Sachsen-Anhalt.
Ja, genau.
Und bist jetzt wo in Österreich?
In Klagenfurt. Das ist im Süden von Kärnten, fast an der slowenischen Grenze.
In Klagenfurt. Wie ist das in Klagenfurt? Gibt es eine vergleichbare deutsche Stadt oder eine Stadt, die ein ähnliches Lebensgefühl hat oder ist es ganz anders?
Nee, das ist ganz anders. Aufgrund alleine schon deswegen, man ist ein paar Minuten in Slowenien, man ist ein paar Minuten in Italien. Das vermischt sich alles. Deswegen würde ich mir da auch keine Stadt in Deutschland einfallen, die diesen Lebensstil hat. Ich meine, es ist ein kleines, beschauliches Städtchen mit 100.000 Einwohnern und sehr, sehr gemütlich. Mhm. Aber so auf Anhieb würde mir keine deutsche Stadt einfallen, die auch so ist, weil, wie gesagt, da kommen halt Einflüsse von überall.
Also gemütlich schon, aber nicht piefig, dadurch, dass eben andere Länder so dicht beiliegen.
Das hängt jetzt wieder extrem davon ab, in welcher Menschenmasse man sich bewegt. Der Urkärntner, der auf seinem, in 5 Kilometer weiter auf seinem Berg wohnt und die ganze Zeit nur auf seinem Bauernhof ist und
die FPÖ wählt.
Die haben so ein Weltbild. Hm. Katastrophal. Aber aufgrund dessen, dass ich hier studiere, so alles, was so mit Uni irgendwie zu tun hat, da merkt man es unglaublich extrem. Das ist weltoffen und da wird auch Kapital draus gezogen, dass man halt hier überall mal eben ist.
Was studierst du da?
Ich studiere Slawistik.
Slawistik?
Alles, was mit Osteuropa zu tun hat.
Okay, naja, da ist ja der Süden von Österreich nicht unbedingt ein schlechtes Fleckchen für, aber auch nicht was sich sofort aufdrängen würde, oder? Als Slawistik-Standort? Obwohl, das kann man auch überall studieren.
Das ist das und zweitens, das hat sich alles so entwickelt. Ich bin ursprünglich nach Österreich gegangen, weil ich direkt nach der Schule zur Armee gegangen bin und dann wollte ich eigentlich aus Faulheit 12 Jahre da bleiben. Das ging dann wegen den abstrusesten Dingen nicht. Dann stehst du da, 2 Jahre bevor du Zivilist wird. Scheiße, was machst denn du jetzt? Mhm. Moment, du kennst Leute in Österreich. Angerufen, Leute in 3 Monaten, wohne ich bei euch. Okay, ja, da bin ich hier angekommen mit 3 Reisetaschen und das war's und hab gesagt, hallo Kärnten, hier bin ich, ich brauche Arbeit, Wohnung, Geld.
Also du bist einer von diesen Typen, die so ein bisschen spinnen manchmal, das dann aber auch tatsächlich machen.
Ja. Sehr gut. Zwei Wochen habe ich dann noch bei meiner Freundin gewohnt und dann hatte ich auch recht schnell eine Bude und dann habe ich eine Wohnung gefunden. Dann irgendwann ist mir aufgefallen, Mensch, 100 Meter von deiner Wohnung ist eine Uni. Was kann man denn da machen? Slawistik, du hast in der Schule Russisch gelernt. Jo, das mache ich.
Aber Moment, deine Freundin oder eine Freundin lebte schon in Klagenfurt?
Ja, nee, die wohnte 100 Kilometer weiter.
Okay, also deine Freundin oder eine Freundin? Also bist du auch der Liebe?
Meine Freundin.
Auch der Liebe wegen schon dahin, also nicht so ganz zufällig in die Gegend. Oder nicht, weil du da irgendwen kanntest, sondern es war schon jemand Wichtiges.
Ich sag mal so, Hauptgrund war einfach meine massive Perspektivlosigkeit in Sachsen-Anhalt. Sorry, aber war so. Ist so. Ja, und das war dann halt in Anführungsstrichen ganz, ganz netter Nebeneffekt. Weil eigentlich hatte ich nicht damit gerechnet, dass wir uns irgendwann mal öfter als alle 2 Monate sehen.
Ist sie denn Österreicherin?
Aber das hat sich jetzt ganz gut entwickelt. Ja.
Und lebt ihr jetzt zusammen oder nicht so?
Nein, sie wohnt noch daheim, studiert aber in Klagenfurt. Das heißt, sie ist in der Woche bei mir und am Wochenende habe ich dann meine Ruhe, sorry. Das hat sich insofern ganz gut eingepegelt, weil so komplett mit jemandem zusammenwohnen mag ich auch nicht.
Also so eine Fernbeziehung andersrum. Doof,
aber. Ja, genau.
Eigentlich auch ganz cool. 5 Tage sehen richtig. Und dann 2 Tage auch mal was für sich machen, ist doch gar nicht schlecht.
Ist richtig. Man hat auch immer noch immer so ein bisschen Abstand, kann sich was erzählen. Man hat Freiraum für irgendwie sich mit Leuten treffen, die der andere nicht leiden kann, etc.
Hattest du denn, als du da nach Österreich gegangen bist, du hast es jetzt so erzählt, das war eine ziemliche Ad-hoc-Entscheidung mit 3 Taschen und jetzt mal gucken, was geht. Hattest du denn da schon ansonsten schon irgendwie eine stärkere Verbindung zu Österreich oder irgendwas, was dich auch abgesehen von dieser Frau da hingezogen hat? Oder war das wirklich einfach, hättest dich auch wo ganz woanders hin verschlagen können?
Ich kannte hier 5 Leute und das war alles. Ich muss aber dazu sagen, ich hatte vor, meine Mutter auch nachzuholen. Da fiel dann schon mal alles irgendwie weg, was sprachlich sonderlich anders ist. Deswegen hat sich Österreich angeboten.
Geht deiner Mutter so schlecht oder?
Na, den Job, den sie hatte, der war schon gut scheiße und die ganzen Lebensumstände, die wir da hatten, das war alles nicht so das Wahre. Und da muss ich auch sagen, bin ich wirklich dankbar für dieses Land. Es ist unglaublich entschleunigt. Man ist zwar immer der Piefke, immer und jeder Österreicher hat eine Meinung über Deutschland und Deutsche, aber wenn man das einmal überrissen hat, dass das so ist und dass es die Leute das nicht sagen, weil sie ein Scheiße sind, sondern weil sie halt so denken, dann ist das ein echt tolles Land.
Diskutierst du dann noch drüber und versuchst darzustellen, was du noch alles bist, außer der Piefke, oder ist dir das auch egal mittlerweile?
Ich sag mal so, wenn ich mich mit Leuten unterhalten müsste, die wirklich ihre zu 150% festgefahrene Meinung haben und die immer noch Heider hinterherrennen, dann mag ich nicht. Die Leute sind so
borniert. Immer noch, der ist doch tot. Also du meinst ideologisch jetzt?
Ja. Mhm. Aber die Grabstelle, das sieht aus wie ein Blumenladen. Also die tragen da immer noch jeden Tag Blumen hin. Hallo. Der ist präsent. Mhm. Definitiv.
Sein Geist schwebt noch. Ich könnte dir auch gar nicht seinen Nachfolger, weder in der Partei noch ist, ich weiß gar nicht, ist die FPÖ noch irgendwo im Landes, wie heißt das, der Ministerpräsident in Österreich? Landesobmann.
Ja, inzwischen ist die FPÖ in Kärnten auch nicht mehr die absolute Übermacht. Allerdings, das lag hauptsächlich daran, weil jetzt vor ein paar Monaten unglaublich viel mit Korruption und Vetternwirtschaft rausgekommen ist, was die Partei jetzt die letzten Jahre an Schindluder getrieben hat.
Okay. Also in jedem Fall hat die Partei, zumindest was meine Wahrnehmung angeht, nicht nochmal so eine bekannte Person hervorgebracht oder so eine.
Das ist richtig.
Persönlichkeit, weiß ich ja nicht, ob man davon sprechen kann, aber zumindest irgendwie eine Art von Führungsfigur für diese Leute, die diese politische Richtung mögen.
Ja, genau.
Lars,
und es ist
Ja. Was hältst du davon, wenn wir kurz Nachrichten machen und danach plaudern wir noch kurz weiter? Jetzt musstest du die Musik schon abwarten, weil der Herr hier diverse Dinge verrichten musste. Kann ich die
Nachrichten sind cool.
Nachrichten sind cool. Naja, kommt immer darauf an, welche Art von Nachrichten.
Erzähle ich dir, warum.
Lars, du machst meinen Job hier. Super Cliffhanger. Bis gleich.
Bis gleich.
Geht gleich weiter mit Lars, der uns erzählt, warum Nachrichten cool sind und was er in Österreich noch so erlebt. Und gerne auch mit euch im Blue Moon Global, wo ich mit denjenigen von euch ins Gespräch kommen möchte, die gerade nicht in Deutschland sind. Unter 0049 331 70 97 110.
Fritz.
Blue Moon.
Die zwei Sprechstunden.
Mit Hendrik Schröder, Blue Moon Global. Die Sendung, wo ich versuche, mit möglichst vielen von euch ins Gespräch zu kommen, die im Ausland leben und die mir erzählen, was sie dahin verschlagen hat und was sie da gerade machen im Urlaub oder als Ausgewanderte oder Gaststudenten. 0049 331 70 97 110, die Nummer für Fritz oder hendrik.schröder@fritz.de. Meine Mailadresse, da könnt ihr auch gerne eure Nummer hinschicken und mein Redakteur ruft euch dann an, sodass euch Zero Kosten entstehen. Lars, zurück zu dir und nach Österreich.
Ja, hier.
Nachrichten sind total gut, weil?
Ich sie in Österreich so vermisse. Zumindest gute Nachrichten.
Im Ernst, ja?
Ohne Scheiß. Ich habe jetzt einfach mal spaßeshalber in den Laufen der 4 Jahren, die ich hier wohne, alle Tageszeitungen einmal durch, die es so auf dem österreichischen Markt gibt. Jede Zeitung sagt mir, was ich denken soll. Finde ich persönlich nicht nett. Nachrichten im Radio sind ganz, ganz oberflächlich. Ich meine, ich erwarte mir keine 4-stündige Reportage, wenn ich die Nachrichten zu einer vollen Stunde habe. Also ein bisschen mehr Informationen wären schon cool.
Findest du, dass deutsche Zeitungen anders sind? Also eine gewisse Tendenz und auch einen gewissen weltanschaulichen Überbau haben ja eigentlich alle.
Ja, aber ich finde trotzdem, deutsche Tageszeitungen informieren mich wesentlich neutraler und auch tiefgreifender.
Okay.
Eine deutsche Tageszeitung sagt mir nicht so massiv, was ich denken soll.
Sag mal, bist du in dieses Slavistikstudium? Du hast uns ja vorhin erzählt, dass du das so mehr oder weniger da so reingeraschelt bist, weil du eigentlich nach in Klagenfurt dann geguckt hast, was man in dieser Uni bei dir in der Nähe so machen kann. Bist du da mittlerweile reingewachsen in dieses Studium? Ist das jetzt so richtig deins?
Ja.
Danke.
Also es hilft halt schon, dass ich, wie gesagt, in der Schule, die 8 Jahre lang Russisch gehabt habe, besten Dank an meine Russischlehrer, die ich en masse verschlissen habe. Und halt auch die kulturelle Nähe zu Slowenien zum Beispiel. Dass man sich halt auch mal mit den Leuten aktiv direkt unterhalten kann, die von da kommen, die da wohnen. Das finde ich unglaublich praktisch.
Und wie ist es mit Arbeiten? Also so Nebenjob, Studium finanzieren und so, geht das ganz gut?
Das geht super. Also ich arbeite, nebenbei beim Wachdienst. Hm. Das ist prinzipiell ein Job, den jeder Dode machen kann, aber wird hier, wie glaube ich, so ziemlich alles wesentlich besser bezahlt als in Deutschland. Schafft dadurch auch wesentlich mehr soziale Sicherheit.
Mhm. Und nochmal so grundsätzlich eine Frage, die eigentlich mehr am Anfang des Gesprächs gehörte, aber findest du denn, dass die Gemeinsamkeiten zwischen Österreich und Deutschland nach dem, was du kennst, überwiegen oder die Unterschiede? Oder hast du immer noch eigentlich täglich das Gefühl, dass du tatsächlich wirklich in einem anderen Land lebst oder ist es mehr so ein anderer Teil von Europa?
Für mich selber ist es ein anderer Teil von Europa. Weil die Frage nach den Unterschieden zwischen Deutschland und Österreich, mal abgesehen davon, dass es mir echt oft gestellt wird, die Frage, so wirklich beantworten kann ich die nicht. Weil es sind grundlegende Sachen komplett anders, sei es jetzt Informationen oder die, ich nenne es mal Lebensgeschwindigkeit, weil hier läuft alles viel, viel langsamer ab. Aber es gibt halt auch unglaublich große und starke Gemeinsamkeiten, Sprache, Bürokratie. Deswegen so wirklich, ich weiß nicht, was überwiegt. Deswegen für mich, ich sehe mich selber ja auch mehr als EU-Bürger, ja, ist es einfach ein anderer Teil von Österreich, Quatsch, ein anderer Teil von Europa.
Ein anderer Teil von Österreich auf jeden Fall. Bleibst du nach dem Studium da?
Ja.
Weißt du schon, kannst du so schon mit Sicherheit sagen.
Okay, ob ich da bleibe, noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich gehe definitiv nicht zurück nach Deutschland.
Warum nicht?
Einfach, weil ich so einen Grant habe, dass ich, als ich vor einer Lebensentscheidung stand, dass mir da irgendwie keine Chance gegeben wurde. Nö, mag ich nicht mehr. Ich habe auch jetzt nicht mehr wirklich was mich noch an Deutschland erinnert. Freunde sehe ich ab und zu mal auf dem Festival. Allerdings, da komme ich auch bloß bis Leipzig, weiter nach Norden komme ich nicht. Und ansonsten, ja, Familie, meine Mutter ist hier.
Ach so, die ist tatsächlich da. Also hast du wirklich nachgeholt?
Die habe ich hinterher geholt.
Ach so, ja. Ich fand das so ungewöhnlich für einen 26-Jährigen, der ins Ausland geht zum Studieren, dann seine Mutter nachzuholen. Ja, so, die sind ja dann meistens, wenn du 26 bist, im Alter, wo die sich auch noch ganz gut um sich selbst kümmern können oder nicht, man auch nicht unbedingt Bock hat, dass sie vielleicht jetzt nachkommen.
Nee, die hat auch gesagt, was hält mich großartig hier? Der alte Mann, der noch bei uns gewohnt hat, hat gestört. Jetzt mal in Anführungsstrichen, klingt jetzt wieder so böse. Job war doof, Gesundheit war doof. Ach komm, ich zieh dir hinterher. Okay, passt. Hat sie 1,5 Monate bei mir gewohnt, dann hat sie sich eine eigene Wohnung gesucht und ja.
Und du hast jetzt auch nicht das Gefühl, dass du da so auch für das Sozialleben deiner Mutter oder dass sie da auch gut zurande kommt und so verantwortlich bist. Kann ja auch.
Nee, die Frau ist schon groß, die kann das schon.
Ja, manchmal sind sie zu groß. Nee, aber alles klar, verstanden. Also kann man, glaube ich, sagen, ist bei dir wahrscheinlich anders als bei vielen anderen Leuten mit ihren Eltern.
Ja.
Ich glaube nicht, dass jetzt so viele zuhören, die denken, ach ja, würde ich auch machen. Wenn ich nach Österreich gehe, würde ich studieren und nehme ich meine Mutter mit. Die macht dann so ihren Kram, aber tut ja auch gut.
Und ich möchte auch noch erwähnen, das Gesundheitssystem in Österreich ist wesentlich besser als in Deutschland.
Vorhin hatten wir von Katrin schon gehört, dass sie sich in Schweden manchmal das deutsche Gesundheitssystem wünschen würde.
Ja, als ich das gehört habe, fand ich das irgendwie gruselig.
Wie es da ist. Ich war sehr überrascht, weil ich dachte, in Schweden, das ist irgendwie, vielleicht ist man da auch zu Pippi Langstrumpf geprägt oder so. Irgendwie ist das so eine heile Welt noch so im Großen und Ganzen aus der Ferne betrachtet.
Ja, man hat
betrachtet.
Halt von Schweden auch so ein eigenes Bild.
Ja, alles so ganz sozialdemokratisch und auch alles ganz, ganz, ganz relativ wohlhabend und gesittet und ordentlich und gut und so. Und ja, ist nicht alles so, wenn man genau hinguckt.
Dafür finde ich die Sendung ziemlich cool. Habe ich heute auch wieder viel gelernt.
Wir gehen noch auf jeden Fall nach Malta und nach Kanada. So viel kann ich sagen. Mal gucken, vielleicht ja auch noch in das ein oder andere Eckchen. So furchtbar viel Zeit ist nicht mehr. Vielen Dank dir, Lars.
Dann eine gute Reise. Tschüss.
Schönen Gruß an deine Mutter.
Mach ich. Danke, ciao.
0049 331 70 97 110. David aus Malta ist noch in der Leitung und dann Charlotte, die in Kanada ist, gebürtig aber aus Wittenberg kommt. Und wo seid ihr gerade im Ausland? Erzählt's uns, ein paar Minuten haben wir noch. Müsst ihr auch gar nicht ewig palavern oder ich muss auch nicht eure ganze Lebensgeschichte auch aus euch rausquetschen, wenn ihr das nicht mögt. Aber so ein paar Sätze dazu, wo ihr gerade seid und wie es da eigentlich ist und warum ihr da seid, fände ich doch sehr, sehr spannend. Oder ihr mailt mir eure Nummer an hendrik.schröder@fritz.de. Jetzt aber erstmal zu David nach Malta. Hallo David.
Ja, hallo, guten Abend.
David, ich kann mich erinnern, als ich vor einer ganzen Weile, 1-2 Jahre oder so, schon mal so ein Blue Moon global gemacht habe, waren wir auch in Malta. Habe ich da mit dir gesprochen?
Wahrscheinlich nicht, so lange bin ich noch nicht hier.
Okay, was machst du auf Malta? Sagt man in Malta oder auf Malta?
Kommt drauf an, ob du das Land meinst oder die Insel.
Interessant. Ist das aber nicht das Gleiche?
Naja, die Insel auf der Insel Malta oder in dem Land Malta.
Okay, was sagst du so?
Sollte man vielleicht nochmal einen Germanisten fragen, oder?
Ach, machen wir Freestyle.
Okay.
Sagst du, ich lebe jetzt auf Malta oder in Malta?
Gute Frage. Meistens läuft es ja eh Englisch ab und da sagt man dann in Malta.
Okay, da ist es leichter. Was machst du da?
Ich arbeite hier für eine IT-Firma und mache da Customer Support, also Kundendienst.
Ist das was auf Malta stattfindet, weil dort besonders gute Bedingungen für so eine Firma sind oder ist das Zufall?
Also offensichtlich ja, weil es gibt relativ viele Firmen und also viele Expats, also internationale, die hier sind und eben im Kundendienst für das Land arbeiten, aus dem sie ursprünglich mal hergekommen sind.
Also es liegt nahe, dass eventuell steuerliche Vergünstigungen oder Bürokratiehemmnisse, die es anderswo gibt, dort nicht stattfinden, deswegen sich solche Firmen dort ansiedeln.
Genau, und die niedrigen Steuern und das schöne Wetter.
Ist das so schön, das Wetter?
Oh ja, und die Steuern sind zu niedrig.
Also auch für dich als Arbeitnehmer, nicht nur für die Firmen?
Ja, bei mir fällt das kaum ins Gewicht, aber für die Firmen ist es wahrscheinlich relevant, der Unterschied.
Und abgesehen von den Steuern, verdienst du da wie in Deutschland oder besser oder schlechter?
Na, das Einkommen in Malta ist eher niedriger als in Deutschland. Man würde in Deutschland mit dem gleichen Job wahrscheinlich wesentlich mehr verdienen, aber das ist ja dann nicht unbedingt der Grund, hierher zu kommen.
Hm. Naja, aber gut, aber ich meine, Geld spielt ja schon eine Rolle, wenn man das überlegt, oder? Also leben musst du ja schon.
Ja, natürlich. Genau, aber zum Leben in Malta reicht das locker aus. Nur zum Leben in Deutschland wäre es vielleicht ein bisschen eng.
Okay, also die Lebenshaltungskosten sind nicht so hoch in Malta. In und auf Malta.
Genau, also kommt drauf an, wo du bist. In den ganzen Touristengegenden hast du dann natürlich wieder deutsches Niveau, aber so in den, sagen wir mal, unentdeckten Gebieten kann man auch mit dem, was man hier verdient, gut leben.
Und wie würdest du das Lebensgefühl beschreiben? Ist das ein, ja, so grob? Also
entspannt. Und so wie der Kollege vorher schon sagte, also es entschleunigt einfach auch. Das Leben in Berlin war wesentlich hektischer und also ich genieße es auch, jetzt hier zu leben und diese Hektik um mich herum nicht mehr so zu haben.
Da könnte man natürlich auch nach Sylt gehen oder nach Usedom.
Ja, aber gewisse Sachen bleiben dann trotzdem erhalten, die also typisch für Deutschland sind, auch das in Usedom oder auf Usedom.
Ja, das ist richtig. Das stimmt. Und das, was ist da anders oder was ist das, jetzt mal abgesehen vom Wetter, was ist das Wesentliche, was dein Leben da anders macht?
Ja, wie gesagt, also ich finde es einfach entspannter, also beschaulicher, entschleunigt, nicht mehr so hektisch.
Hm. Sagt man eigentlich Malteser?
Zu den Leuten, die hier wohnen, ja.
Liegt das an den Maltesern oder liegt das an der Insel?
Du meinst die Beschaulichkeit.
Ja, und das Entschleunigte. Also ich versuche gerade so ein Gefühl dafür zu kriegen, wie der ich noch nie auf Malta war und auch noch ehrlich gesagt noch nicht viel darüber gehört habe von Leuten, die da waren. Was ist da so für ein Vibe, weißt du? Wie sind die Leute drauf? Wie sind die unterwegs? Ist das eher so ein bisschen wie in Spanien oder eher ein bisschen wie Süditalien oder wie?
Naja, aber in Spanien hast du ja auch immer eher den Eindruck, den du als Deutsche damit hinbringst und auch da irgendwo in der Pampa stehen kannst oder eben am Ballermann. Und das ist ein ganz unterschiedliches Gefühl von Spanien und ähnlich ist es hier auch.
Hm,
also wenn du mit den Maltesern direkt zu tun hast, die sind alle sehr höflich, sind aber eben auch sehr reserviert, eher in sich gekehrt, nicht so, wie soll ich sagen, aus sich herauskommt. Und das ist vielleicht auch ein Teil, der dazu beiträgt, dass es eben nicht irgendwie an jeder Ecke jemand steht, der, keine Ahnung, dich in irgendeiner Weise belatschern will oder mit einer gewissen Erwartungshaltung an dich herankommt, sondern jeder macht so sein Ding. Wo es geht, hat man so Schnittstellen mit anderen, guckt, wie man sich gegenseitig helfen kann. Das ist aber dann wirklich auch auf das Notwendige beschränkt. Und natürlich gibt es auch so Freundschaften, Beziehungen und alles, die dann vielleicht ein bisschen intensiver sind, aber so dieses allgemeine Leben, was man miteinander führt, das ist halt ruhiger.
War das am Anfang komisch, da zu arbeiten, wo andere Urlaub machen? Weil ich stelle mir vor, wenn man hinfährt, dann denkt man, ja, jeden Tag nach der Arbeit erstmal ins Meer, aber im Alltag macht man das wahrscheinlich gar nicht ständig.
Nee, ins Meer will man dann eigentlich nicht mehr. Und komisch eigentlich auch nicht. Also ich habe vorher in Berlin gewohnt, da haben auch andere vorher Urlaub gemacht oder machen sie immer noch.
Ja, ganz schön viele sogar.
Ja, war vielleicht auch ein Grund, Berlin in den Rücken zu kehren.
Am Osterwochenende 2 Millionen Besucher in Berlin.
Ja, am Osterwochenende 30 Grad Sonnenschein.
Ja, okay. Aber das heißt, obwohl du gar nicht dann so ein Urlauberleben am Abend hast oder so, sondern eher so ein relativ normales Leben mit einem normalen Alltag, ist es trotzdem besser als zu Hause.
Ja, und man kann sich auch so ein bisschen reindenken, dass es irgendwie eine Urlaubssituation wäre. Also wenn du morgens aufwachst und die Sonne scheint und es ist also so eine leichte Meeresbrise weht durch die Wohnung, dann ist es schon so vom Gefühl her auch wie Urlaub früher war. Und das kann man dann halt auch jeden Tag haben, wenn man möchte.
Klasse. Ist ja nur die Frage, ob es einem dann leichter fällt, arbeiten zu gehen, weil man eben diese Motivation hat oder eben man noch weniger Bock hat.
Naja, das Gute ist, in den Büros gibt es eine Klimaanlage und das ist in den Häusern meistens nicht so. Und dann kann man sich auch darauf freuen, zur Arbeit zu gehen.
David, danke dafür, für deine Schilderung aus Malta. Alles Gute dir.
Bitte, ja. Danke.
Tschüss. Ciao. Hallo Charlotte. Charlotte.
Ja, hallo. Hallo Hendrik.
Wo in Kanada bist du?
Derzeit halte ich mich in Calgary auf und habe aber verschiedene Stationen hier in Kanada auch durchlaufen. Und ja, denke aber auch, dass Calgary jetzt meine letzte Station bleiben wird, weil ich auch im Sommer dann wieder plane, nach Deutschland zurückzukommen.
Und wie lange bist du schon da?
Ich bin jetzt seit 2 Jahren in Kanada, bin zwischenzeitlich für 2, 3, 4 Wochen mal in Deutschland auch wieder gewesen im letzten Sommer, um mein Visum zu verlängern, also weil sich das einfach ein bisschen hingezogen hatte. Und ja, sehe oder freue mich jetzt tatsächlich aber auch dann wieder auf die Heimat in gewisser Weise.
Sehe ich das eigentlich richtig? Ich habe es gerade mal bei Google Maps natürlich Calgary eingegeben, um so ein bisschen Überblick zu haben, wo genau das ist und so. Ist das echt so, dass die Straßen da so komplett geometrisch einfach so reingefummelt wurden oder haben die das der Einfachheit halber so kartografiert? Das sieht ja echt aus wie die Quadrate.
Ja. Ich glaube, das ist aber ganz typisch für generell Nordamerika. Das hat man auch in den USA ganz oft. Tatsächlich ist es relativ einfach, sich hier zurechtzufinden. Nord, Süd, Ost, West, Tangenten und die Straßen verlaufen sehr oft auch wirklich parallel. Und ja, dadurch ist es dann immer ganz einfach, auch mal wirklich, wie man so ganz normal sagt, 2 Blocks zu laufen, dann einfach so 2 Straßenzüge weiter und ja, genau. Mhm.
Aber auch so die Landstraßen, meinte ich, oder ich weiß nicht, wie die da heißen.
Ja, stimmt schon.
Von Calgary nach Edmonton, weiter nördlich, 100 Kilometer oder 150 Kilometer und die Straße geht einfach einmal geradeaus, so mit einer minimalen Kurve bei Red Deer, abgefahren.
Ja. Ja, genau. Aber das ist tatsächlich, ich glaube, das ist einfach so, einfach, man darf aber auch nicht vergessen, dass es ein riesiges Land ist, eine geringe Bevölkerungszahl. Also Kanada an sich hat ja, oder Deutschland an sich passt ja in die einzelnen Provinces hier ganz oft rein. Also in Alberta, wo ich mich derzeit befinde, passen wir, ich glaube, 4, 5, 6 Mal rein oder so. Jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren, aber...
Es ging um die Straßen, warum die immer gerade ausfahren. Ja, du meintest, dass alles so riesig ist die Weiten so groß sind.
Genau, und da steht dann auch nichts im Weg sozusagen. Also es gibt jetzt auch, bis auf die Rocky Mountains, die dann irgendwann kommen, aber die einfach dann wieder viel westlicher liegen, weil du gerade Calgary und Edmonton angesprochen hast. Da war es dann einfach möglich, so einfach mal gerade in Anführungsstrichen nach oben zu gehen und so eine Straße zu bauen.
Wo du die Rocky Mountains auch erwähnst und diese Weite und so, ich habe das vorhin Katrin auch schon gefragt, die in Växjö in Schweden lebt, wie bedrohlich eigentlich die Natur vielleicht dann auch manchmal ist oder wie viel Respekt man vor dieser Natur bekommt. Also sie meinte da in Schweden, sie natürlich auch Tierärztin und irgendwie ging das gar nicht so. Geht dir das manchmal so oder ging dir das so auf deinen Trips zwischendurch, dass du diese Natur auch als was so Gewaltiges wahrgenommen hast, dass sie dir auch Angst machen konnte?
Vielleicht weniger, aber man musste sich tatsächlich ein bisschen auch dran gewöhnen. Ich habe damals auch den Zug genommen von Toronto nach Vancouver und der braucht einfach mal 3,5 Tage, also wo man permanent sozusagen im Zug ist und der fährt auch nicht so schnell wie so ein ICE oder ich glaube selbst manchmal unsere Regionalexpresse fahren bedeutend schneller als der Zug hier. Und dennoch, es wurde gerade auch so erwähnt, die Entschleunigung, die dann damit einhergeht so ein bisschen, wo man so manchmal einfach so ein bisschen runterkommt, aber man muss sich tatsächlich, wenn man gerade aus Deutschland kommt, dann auch erst daran gewöhnen. Und ich verlasse Calgary, weil Calgary für mich persönlich jetzt nicht so spannend ist als Stadt. Tatsächlich verlasse ich die Stadt an den Wochenenden, ganz egal, zum Skifahren, zum Campen, zum Hiken etc. Manchmal für das gesamte Wochenende, manchmal nur einen Tag. Aber es ist auch völlig normal, so 3 Stunden früh morgens und dann auch wieder abends zurück hin und her zu fahren, sodass man auch locker mal so 5, 6 Stunden wirklich pro Tag im Auto sitzt und dann noch zusätzlich ja, irgendwas anderes machen, mhm, wie gerade Skifahren oder so.
Ja,
und die Skisaison ist noch nicht vorüber bei uns.
Aber man steht dann nicht die Hälfte dieser Zeit im Stau und bewegt sich mit anderen Blechmassen durch die Gegend, sondern fährt durch eine Natur mit relativ freier Fahrt, oder ist dem nicht so?
Doch, das kann man schon so sagen. Also genau, also man steht nicht im Stau. Es geht sehr gut vorwärts. Wenn hier es bezeichnet wird, dass die Straßen sehr gut gefüllt sind, dann habe ich da immer noch ein anderes Gefühl. Dann ist es immer noch relativ leer für mich. Das ist einfach dann auch wieder der Bevölkerungsdichte hier geschuldet, die einfach viel geringer ist als bei uns in Deutschland.
Gibt es was in Kanada, wo du dich niemals dran gewöhnen würdest, egal wie lange du da leben würdest?
Ich glaube schon, in der Hinsicht bin ich typischer Deutscher, dass ich da auch sehr zielstrebig bin und sehr gewillt bin, meine deutsche Kultur aufrechtzuerhalten. Und da zählt so vieles eigentlich mit hinein. Da denke ich auch, was auch gerade erwähnt wurde, so Essen oder überhaupt eine Kultur zu haben. Ich glaube, solche Dinge würde ich dauerhaft hier trotzdem auch immer vermissen, wenn ich hier auch einen langen Zeitraum verbringen würde. Weil, das ist sicherlich auch ein Hauptgrund, warum ich sage, ich glaube, Kanada wäre jetzt trotzdem, so sehr ich meine Zeit hier genieße, niemals ein Land, wo ich jetzt sagen würde, ach, interessant genug, um mich hier niederzulassen.
Mhm. Also bei aller Neugierde auf die Welt oder so, wie du klingst und das beschreibst, auch irgendwie die Lust darauf, sich auch in anderen Ländern den Gepflogenheiten anzupassen, trotzdem eine starke Verbundenheit, ja, in dein Heimatland oder nach Hause.
Mhm. Ja, genau. Und dafür ist es dann vermutlich doch wieder zu uninteressant. Dass ich einfach so, also weil ich einfach auch so ein Fan von Straßenleben bin und von überhaupt Kultur um mich herum zu haben. Und das ist eigentlich was man hier relativ wenig in Anführungsstrichen hat. Also gerade jetzt in Calgary, wo man einfach so ein bisschen, wo man nicht so viele, so viel Tumult einfach dann auch um sich herum hat. Also ich habe auch in Vancouver und Toronto gelebt und kann das jetzt auch wieder vergleichen. Und das sind auch wieder nochmal zwei unterschiedliche andere Städte, die dann auch vielleicht mit Deutschland eher vergleichbar sind. Aber Calgary an sich, nein, ich glaube, da würde es mich würde es hier nicht lange halten.
Vielen Dank, Charlotte, für diesen letzten Anruf in diesem Blue Moon, der jetzt vorbeigeht.
Ja,
und
ganz
alles Gute nach
Dank.
Kanada.
Eine gute Nacht.
Ja, ciao.
Danke, tschüss.
Vielen Dank für eure Bereitschaft, eure Lust anzurufen, mitzumachen. Wir waren in den USA, in Long Beach, wir waren in England, in Gloucester, wir waren in Växjö, in Schweden, dann nochmal USA, New Jersey, wir waren in Österreich, auf Malta und mit Charlotte in Kanada bei diesem Blue Moon Global, wo es darum ging, mit eurer Hilfe eine kleine Weltreise zu machen. Hat auch geklappt. Mein Name ist Hendrik Schröder und wenn ihr mögt, hören wir uns wieder am Mittwochabend hier im Blue Moon auf Fritz, wo es darum geht, wofür es sich eigentlich lohnt, zu kämpfen. Am Vorabend des 1. Mai, wo es immer noch für einige darum geht, zu kämpfen für diverse Ziele, dachte ich, wäre das vielleicht eine ganz gute Fragestellung. Mal gucken, was ihr sagt. Tobias Koch übernimmt jetzt mit dem Nightflight und bringt euch 3 Stunden elektronisch durch die Nacht. Und von mir gibt es einen Song, den ihr unter herrbinner.de kostenlos runterladen könnt, nämlich Wohlstandsprobleme von Herr Binner. Tschüss.
Fritz. Und das hört man.